Deine Mutter hat auch gesagt, dass Ever will, nein, dass Aha Forever Young gesungen hat. Aber das ist eine andere Geschichte.
Gar nicht lustig.
Überhaupt nicht lustig.
Ganz langweilig.
Voll scheiße. Gar nicht lustig.
Überhaupt nicht unterhaltsam.
Ganz langweilig.
Aber ich erzähl's jetzt. Der Podcast.
Ich will jetzt schon wieder die Gebärdensprache lernen.
Oh ja.
Weil wegen Germany's Next Topmodel. Weil da ist eine, die ist gehörlos. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht komme ich mal in die Situation, wo ich irgendwo bin bei Germany's Next Topmodel und eine ist gehörlos. Und dann will ich nicht, dass sie ausgeschlossen sich fühlt. Und deswegen dachte ich, ich muss dringend die Gebärdensprache lernen, weil ich bestimmt in so eine Situation komme. Aber ich habe so viele andere Sachen, die ich auch machen will. Und wahrscheinlich mache ich es dann wieder nicht, weil ich so viele Sachen machen will. Aber das wäre so cool.
Ja, also ich wäre dabei. Ich habe es neulich auch gegoogelt, aber irgendwie gibt es nicht so gute. Ich dachte, es gibt vielleicht einen Videokurs oder so online, aber gibt es nicht so gute. Irgendwie. Also ich habe
Ja.
keine richtig guten gefunden.
Ja, ich habe es noch nie. Ich glaube, ich habe es mal so irgendwie nachgeguckt vor Ewigkeiten. Aber ich weiß nicht. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass überhaupt nichts dagegen spricht, dass man Kindern von Anfang an zum normalen Sprechen immer die Gebärdensprache beibringt. Weil wir
Ja.
uns dann generell wahrscheinlich auch besser verstehen würden. Dann könntest du, wenn du jemandem irgendwie was erklärst, während du redest, auch die Gebärdensprachenbewegung einfach dazu machen, so wie wenn man einfach so gestikuliert. Wahrscheinlich könnten wir alle viel besser kommunizieren. Und gehörlose Menschen werden viel, viel besser in die Gesellschaft mit eingebunden, weil es ja eh jeder lernen würde.
Ja, stimmt. Und es ist, glaube ich, ja.
Ja.
Ja. Und ich glaube, es ist super einfach zu lernen.
Ja, und es sieht immer so schön aus, wenn Leute das machen. Sieht so, und manchmal denke ich mir auch so krass, keine Ahnung, jemand macht einfach nur so, keine Ahnung, und die hören so.
Meine liebste Gebärde.
Für die Leute, die das hören, falls ich es reinschneide, ich habe gerade leider die Bewegung gemacht, als würde man jemanden die Brüste angrapschen, aber das war gar nicht meine Intention. Nee, aber jemand macht irgendwie so eine kleine Bewegung und die Übersetzerin sagt dann irgendwas voll Kompliziertes und ich denke mir so, krass, so das haben sie gerade einfach so mit so ein paar Bewegungen ausgedrückt. Das
Ja.
ist mega cool.
Und die bringen auch alles immer so gut auf den Punkt.
Ja,
Also die
irgendwie
Gebärden.
schon. Nur
Weil
dann hat es mich wieder direkt demotiviert, dass es ja deutsche und englische und so weiter und so fort Gebärdensprache gibt und die verschieden sind. Und dann war ich so, am Ende lerne ich das richtig lange. Und dann treffe ich meine erste gehörlose Person, die ich je kennengelernt habe, und dann spricht die nur englische Gebärdensprache oder so.
ja. Aber ich glaube, teilweise überlappen die sich. Also,
Ja,
ich
ich
glaube, das
glaube,
Alphabet auf jeden Fall. Und
wahrscheinlich
manche anderen Sachen auch.
so wie Schweizerdeutsch und Deutsch kann
Genau.
man sich dann
Gibt es nicht
verständigen.
ein Alphabet, was für alle passt? Oder, weil es gibt ja
Germany?
diese Gestiken, die eine Sache symbolieren, also irgendwie Essen und so. Und dann gibt es aber noch A, B, C, D, E,
Ja.
um zu
Das ist
buchstabieren.
gleich.
Das ist
Also,
gleich. ich glaube, das ist auf jeden Fall auch das Amerikanische.
Ah, cool.
Wenn
Ich
ich
frage mich,
jetzt.
was mein Name wäre. Also wie man kriegt ja dann, oder man sucht sich ja dann irgendwie oder bekommt von anderen
Ja.
ein Symbol für den Namen, damit man nicht jedes Mal den Namen buchstabieren
Ja.
muss. Ich frage mich, was es bei mir sein könnte.
Vielleicht irgendwie Pony oder so.
Ja, hätte ich auch gedacht. Aber
Ja,
da
aber
habe
es
ich
hört
dann
sich
keinen.
langweilig. Viele haben Pony.
Viele haben Pony. Haben,
Ja,
ich
aber
frage
irgendwie.
mich, liebe Leute, naja gut, falls uns jemand Gehörloses hört, ist wahrscheinlich eher schwierig.
Gestikulierst und dann versteht die Person das, genau.
Genau, im Podcast. Falls ihr Leute kennt, die gehörlos sind, ich frage mich, wie oft kommt es vor, dass Leute den gleichen Namen haben? Weil es gibt ja theoretisch nur eine bestimmte Anzahl an Möglichkeiten, was für Symbole du dir aussuchen könntest. Also, so. Ich weiß nicht. Wir sind ja nicht alle so mega kreativ. Wahrscheinlich kommt es doch voll oft dann vor, dass mehrere Leute den gleichen Namen haben, auch wenn sie nicht den gleichen Namen haben, aber halt das gleiche Symbol dafür sich
Ja.
ausgesucht haben oder so.
Ich
Was
frage mich,
passiert dann?
ich frag mich, ob man als Kind von gehörlosen Eltern zum Beispiel auch direkt bei der Geburt einen Namen bekommt, den die sich schon überlegt haben. Irgendwie, aber wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich, ich denke, die suchen sich wahrscheinlich einen aus, wenn sie über ihr eigenes Kind reden, damit sie nicht jedes Mal sagen, keine Ahnung, das buchstabieren müssen. Es wäre voll interessant. Leider sind Podcasts irgendwie so mit die Sachen, die voll ausgrenzend sind, weil da, also, da macht ja auch keiner komplett Untertitel für eine ganze Podcast-Folge oder irgendwie sowas. Naja, okay, flutschen wir einfach rein. Sarah, du hast erzählt, dass du so viele lustige Geschichten hast in dieser Folge. Möchtest du zum Aufwärmen mal eine erzählen?
Voll ins kalte Wasser geschmissen.
Ja,
ich hab nicht das so viele Geschichten.
Ja,
ist echt so. Ja, womit soll ich anfangen? Okay, es war eigentlich schon vor letzter Folge, aber es beschäftigt mich immer noch, weil ich finde, also ich würde mein Leben als sonst nicht sehr studentisch bezeichnen, schon so ein bisschen, aber ich esse zum Beispiel gar nicht so viele Nudeln. aber ich habe ständig Werbung bekommen, so vor, ich glaube, 2 Wochen, dass Domino, also Domino's sponsert uns leider nicht, vielleicht weil wir nicht gescheit reden können. Aber die hatten so eine Aktion, dass man 2 Pizzen zum Preis von einem bekommen hat. Und ich war die ganze Zeit so, oh, irgendwann muss ich mir das mal gönnen. Und dann 2 Pizzen, ja, zum Preis von einer. Das ist schon ein gutes Angebot. Und dann saß ich irgendwie, ich glaube, am Samstagabend da und dachte so, oh, morgen ist Sonntag, morgen gönne ich mir das. Und dann habe ich schon mal geguckt, was ich dann morgen für eine Pizza nehme und habe gesehen, das Angebot ging nur noch bis zu diesem Samstag. Und es war so 21:30 Uhr abends und es hatte bis 11 Uhr offen. Und ich war so, oh mein Gott, ich brauche diese Pizzen jetzt. Weil dieses Angebot ja ab morgen nicht mehr geht. Und dann habe ich mir so Online-Pizzen bestellt und bin dann sogar dahin gelaufen, 20 Minuten, weil ich immerhin 2 Pizzen geholt habe und es war schon sehr schäbig und dann wollte ich ein bisschen Kalorien schon mal wettmachen. Und dann bin ich zurückgekommen mit 2 Pizzen und ich habe auch 2-mal die gleiche Pizza genommen. Und dann habe ich den gesamten Sonntag von Pizza gelebt. Also wirklich Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und am Montag hatte ich auch noch ein bisschen was übrig. Und ich...
Sarah, richtiges Studentenleben.
Du bist ja ein Rand, oder?
Ich bin ein großer Rand-Fan.
Sehr gut. Okay, ich das wollte ich
nicht würde fast sagen, also ich finde, der Rand ist nicht das Beste, aber ich finde, das Innere ist auf keinen Fall das Beste. Ich finde, irgendwo dazwischen, aber schon eher Richtung Rand kommt der Beste.
Wenn man beides kriegt.
Ich finde, der Rand ist geil, wenn die zweite Person, mit der man in diesem Szenario dann theoretisch Pizza isst, wenn die zweite Person Nudeln genommen hat oder so. Und dann kannst du in die Soße den Rand noch dippen.
Nein.
Dann finde ich den Rand geil. Oder wenn du einfach einen Dip hast bei Domino oder so, haben die ja dann manchmal auch so Aioli oder so, glaube ich zumindest.
Ja.
Ich meine, das war, als ich einmal da war, gab es das. Dann kann man den Rand da reintunken.
Ja.
Aber manchmal esse ich auch den Rand. Es kommt voll auf die Pizza an.
Ich esse immer den Rand. Ich habe noch nie im Leben den Rand übrig gelassen. Außer vielleicht, wenn der so schwarz verkohlt war.
Unpopuläre Meinung eigentlich.
Den Rand zu essen?
Meine, theoretisch. Aber ihn nicht zu essen, ist, glaube ich, unpopulärer, oder?
Nee. Ich habe das Gefühl, das ist sehr ausgeglichen. Und in unserer Freundesgruppe essen, glaube ich, weniger Leute den Rand.
Ja.
Ja, zum Glück.
Was sehr praktisch ist, weil irgendwie so in der Schulzeit noch, wenn wir uns abends getroffen haben, dann hatte ich irgendwie immer schon zu Abend gegessen und dann wurde Pizza bestellt, weil ich anscheinend die Einzige war. Und dann habe ich nie mitgestellt, weil ich so dachte, nee, ich habe ja schon zu Abend gegessen. Und dann saßen aber alle mit ihrer Pizza da und es war schon dann sehr tragisch, weil das, mein Abendessen war selten so gut wie Pizza. Aber weil immer nie jemand den Rand gegessen hat, habe ich dann immer die ganzen Ränder noch gegessen. Und es ist für mich natürlich nicht so gut wie eine echte Pizza, aber es ist schon nicht viel schlechter.
Krass. Wortfindungsstörung. Ich wollte sagen, für mich ist der beste Teil, oder nein, für mich ist der Rand auf jeden Fall nicht der beste Teil, weil ich ja den Teil will, wo geiler Belag drauf ist. Und ich weiß am Anfang einer Pizza nie, ob ich sie auch komplett schaffe, weil ich nicht einschätzen kann, wie viel Hunger ich habe. Dann denke ich mir lieber, ich esse den kompletten Teil, wo Belag ist, und wenn ich dann merke, ich habe großen Hunger, dann esse ich noch den Rand mit. Aber ich will nicht meinen Hunger verschwenden, um überall den Rand mitzuessen und habe dann am Ende zwei Pizzastücke nicht geschafft oder so. Versteht ihr?
Ja.
Deswegen ist meine Taktik, ich esse den Rand, wenn ich dann noch Hunger habe. Aber ich verschwende doch nicht meinen Hunger daran. Ich bestelle mir doch nicht ein geiles Essen mit Beilagenbaguette und dann esse ich nur das Beilagenbaguette und lass das Essen. Na gut, Baguette ist schon geil, aber trotzdem. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine ungefähr.
Ja, das verstehe ich.
Na, keine Ahnung, wenn ich nicht die ganze Pizza esse, dann habe ich halt noch ganze Stücke übrig mit Belag und Rand, die ich danach noch essen kann. Das finde ich besser als so ein paar angenagte Ränder. Keine Ahnung. Ich finde es auch immer sehr unappetitlich, wenn diese angenagten Ränder noch da rumfliegen, um ehrlich zu sein. Und,
echt? Krass.
Ja, ich mag das gar nicht. Und genau, das ist so komisch, weil ich esse. Ich würde nicht sagen, dass ich viel esse. Ich würde auch nicht sagen, dass ich wenig esse. Aber bei mir ist schon irgendwann Schluss. Also ich könnte nicht die ganze Zeit essen.
Ja.
Und auch so im Restaurant und so schaffe ich meistens nicht die ganze Portion, weil es ja doch echt groß ist oft. Aber ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Pizza nicht komplett geschafft. Es sei denn, ich habe so eine Stunde davor schon irgendwas richtig Großes gegessen. Aber Pizza schaffe ich irgendwie immer komplett und das finde ich so total komisch, weil eine Pizza ist ja eigentlich schon echt viel und hat viele Kategorien. hat viele Kalorien. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Burger und Pommes habe, dann schaffe ich die Pommes eigentlich nie fertig, aber eine Pizza schaffe ich immer ganz.
Wahrscheinlich ist das psychologisch irgendwie, dass du dir denkst, eine Pizza ist so ein ganzes Ding. Und das isst du dann ganz. Und bei Pommes und Burger ist es so, boah, ich habe den Burger schon und jetzt habe ich halt noch Pommes.
Ich würde bei der Pizza auch immer so viel schaffen, dass nur noch so viel übrig bleiben würde, dass es sich nicht mehr lohnen würde, das extra mitzunehmen. Ja. Aber dann wird es mir auch leid tun, das wegzuschmeißen und dann esse ich einfach alles.
Aber es gibt Pizzaläden, wo ich nur die Pizza ganz schaffe, wenn ich wirklich großen Hunger habe. Aber bei so einer normalen Standardpizza, wie sie in Deutschland normalerweise, also die für Deutschland übliche Pizzagröße, da schaffe ich eigentlich auch immer eine ganze, es sei denn, ich hatte von vornherein viel weniger Hunger.
Ja.
Aber dann weiß ich das meistens und teile sie mir sowieso oder so.
Ja. Bei mir ist Pizza die Sache, die ich am ehesten nicht schaffe, wenn ich was nicht schaffe. Krass. Weil ich nicht so viel von derselben Sache essen kann irgendwie. Ich kann viel essen, aber nur, wenn es verschieden ist.
Verstehe ich auch.
Und wenn du eine Pizza, wo jedes Stück anders ist, hättest? Also eins so.
Fände ich leichter auf jeden Fall.
Dann bestell dir eine Pizza Quattro Stagioni. Okay. Aber die ist nicht vegetarisch, glaube ich. Ja, sorry, ich sage immer den italienischen Namen.
Oh. Bella, ciao.
Einmal wollte ich mir eine Pizza Quattro Formaggi, also vier Käse, bestellen. Und habe, weil ich doof bin, aus Versehen die Quattro Stagioni ausgewählt, weil da auch Quattro drin vorkommt. Und das ist so gefühlt meine Hasspizza. Ich glaube, da war dann Salami und Schinken. Ich weiß nicht, vielleicht ist es was ganz anderes. Und so an, wie heißt es? Artischocken. Aber die mag ich eigentlich, aber irgendwie nicht auf Pizza. Also eine echte Artischocke ist irgendwie geil, aber auf einer Pizza finde ich es dann irgendwie doof. Und nichts davon mochte ich, glaube ich. Und ich habe sie trotzdem gegessen, weil ich nicht so ein Mensch bin, der dann die Sache wegschmeißt. So. Auch wenn ich ja eigentlich auch kein Fleisch esse. Aber ich war dann so, ja gut, okay. Jetzt ist sie da und niemand anderes wird sie essen. Und ich schmeiß sie jetzt nicht weg. Aber es war so traurig. Ich habe mich so auf die andere Pizza gefreut, die ich eigentlich
habe. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Wollen wir noch das mit dem mit der Pyramide aufklären.
Von oh ja, wer will, Nassi, erzähl du doch mal, was du recherchiert hast.
Okay.
Es geht um den Hügel, auf den Tanisha mit ihrem...
Mit meinem besten Freund Kostas.
Ja, hätte klettern wollen, wenn es denn legal gewesen wäre.
Genau, wir machen ja keine illegalen Sachen, deswegen habe ich es natürlich nicht gemacht. Aber vielleicht haben ein anderer Kostas und eine andere Tanisha in einem Paralleluniversum das vielleicht gemacht. Also falls jemand die letzte Folge nicht gehört hat, sollte er das tun. Warum hört ihr die Folgen nicht in der richtigen Reihenfolge? Seid ihr dumm? Naja, aber jedenfalls gibt es so einen Berg. Und mein Freund Kostas nennt ihn die Pyramide. Und er wollte da drauf und ich meinte, das ist kein Problem, weil man da früher immer drauf konnte. Also vor Ewigkeiten. Daran erinnere ich mich sehr gut. Und da war obendrauf einfach nur so ein Parkplatz und man konnte da halt irgendwie ein bisschen chillen und es war nicht so spannend. Und dann waren Tanisha und Kostas aus dem Paralleluniversum, was natürlich nicht echt war, waren dann oben auf dem Berg, obwohl er komplett abgesperrt ist, aus irgendeinem Grund mittlerweile. Und haben gesehen, dass immer noch nur ein Parkplatz oben ist und haben uns aber gefragt, warum ist er komplett abgesperrt und hat einen Zaun und Tore, die verschlossen sind, wenn da oben immer noch nur der Parkplatz ist. Und weil Sarah meinte, sie dachte immer, das ist ein Müllberg, haben wir uns dann auch gefragt, was ist dieser Berg überhaupt? Ist es ein Müllberg? Ist es ein Hügel, den jemand aus ästhetischen Gründen einfach dahin gebaut hat?
Es ist sehr offensichtlich künstlich angelegt. Also es ist nicht einfach ein Hügel.
Vielleicht war das mal ein Vulkan.
Der hat eine Form, die ungefähr wie eine Pyramide, wo man oben abgeschnitten hat, dass es oben quasi flach ist. Aber sehr weit.
Ja.
Also nicht super spitz und hoch, sondern eher weit. Aber es ist kein natürlich aussehender Hügel. Das sieht man schon.
Genau. Und ich fand es so lustig, weil Tanisha, du meintest ja, dass Kostas dann auch recherchiert hat, was das ist und was es damit auf sich hat. Und er hat nichts gefunden.
Yeah.
Ich habe einfach auf Wikipedia geschaut und dann stand es direkt.
Ja, ich auch.
Und ich auch.
In so einem Artikel oder so. Ja, er hat nur auf Google Maps geguckt. Also seine Recherche war, dass er auf Google Maps sich die Umgebung angeschaut hat und da nichts entdecken konnte.
Komischerweise.
Hey.
Ja, und tatsächlich... Sarah, du hattest ein bisschen recht mit dem Müllberg, weil anscheinend ist das eine Deponie von irgendwelchen Abfällen von Metallverarbeitungsgesellschaften, die da früher ansässig waren. Und anscheinend haben die diese Metallabfälle oder so aufgehäuft und dann da drauf einen Parkplatz gebaut.
Das ist voll interessant. Irgendwo stand noch
wo das... habt ihr das gefunden? Also ich habe nur die Seite von dem Stadtviertel gefunden und da stand halt, das ist eine Hochdeponie. Aber dann habe ich nicht herausgefunden, was eine Hochdeponie ist.
Ja, ich habe dann auch irgendwie so Deponiehügel und sowas gegoogelt, weil ich dachte, es gibt vielleicht noch mehr und dann steht da vielleicht genauer, was das heißt. Oder, also,
oh nein, jetzt wissen alle genau, wo das ist, weil es der einzige Hochdeponie in Deutschland
egal.
Ist.
Man weiß ja trotzdem, wir wohnen ja nicht direkt im Hügel. Aber dann stand da auch irgendwie, als das Viertel, wir können es ja einfach sagen, also das Merton-Viertel ist da, wo der Hügel ist. Und da stand irgendwie, als das Merton-Viertel damals vor vielen Jahren, keine Ahnung, in den 80ern oder 90ern, erbaut wurde, haben sie dann diese Metalle und sowas in der Erde gefunden. Und weil sie dann deswegen darauf nicht so normal bauen konnten, musste dann erstmal sehr kostspielig das alles weggeschaufelt werden. Und ich glaube, also da stand nicht genau, dass das dieser Berg ist, aber im logischen Zusammenhang klang es so, als ob der Berg quasi dann daraus besteht. Also da stand zumindest der einzige Überrest von diesen damaligen krassen Baumaßnahmen ist dieser Berg. Und ich verstehe es so, dass da halt dieser Schutt deponiert wurde und sie einfach einen Parkplatz oben drauf gemacht haben.
Und der wird anscheinend seit 2013 nicht mehr genutzt.
Und oh, das passt voll gut von unserer Zeiteinordnung letzte Folge.
Ja, genau. Voll. Fand ich
aber auch interessant. Eigentlich nicht. Weil ich hätte gedacht, es wäre nicht so lange her, dass man da nicht mehr hoch darf.
Ja,
Da,
ich
aber
bin
ich hatte
wirklich
gesagt,
seit.
seit ich wieder in Deutschland wohne, gefühlt kann man da nicht mehr drauf. Und ich wohne seit 2011 wieder in Deutschland und seit 2012 oder 13, ich glaube Ende 2012, da in der Nähe, wo ihr auch wohnt.
Ja, und ich weiß, dass ich das letzte Mal ungefähr, es müsste 2011 oder 12 gewesen sein, war ich da oben drauf. Und was ich letzte Folge, glaube ich, nicht gesagt habe, da lagen oben auf jeden Fall so, ich weiß nicht genau, was es war, aber so Tütchen oder Zigaretten oder irgendwas, was daraus schließen ließ, dass Jugendliche da hochgehen, um zu kiffen oder halt abzuhängen und so. Und
Wer macht denn sowas?
ich habe mir gedacht, wir haben da oben nicht gekifft. Also wir waren ja gar nicht drauf, aber wenn, dann hätte ich da oben nicht gekifft. Aber ich dachte mir in dem Moment, dass das vielleicht tatsächlich der Grund ist, dass die einfach vermeiden wollten, dass sich da Jugendliche immer treffen. Wobei das dann ja, also die, die das vorher gemacht haben, würden es ja wahrscheinlich trotzdem noch machen, nur weil da jetzt ein
Ja.
Zaun drum ist.
Also die machen
Keine
das ja
Ahnung.
eher, weil da niemand hingeht, weil
Ja,
es nicht wert ist.
eben. Deswegen hat es nicht so viel Sinn für mich ergeben.
Woher hattest du die ganzen Infos mit, dass es seit 2013 zu ist und so, Nasti?
Ich hatte es aus einem Artikel, ich habe dann nochmal gegoogelt, Merternviertel, Deponiehügel, von irgendeinem Professor von der Uni, der da die Natur untersucht hat irgendwie. Und er hatte einen Schlüssel dazu und durfte da drauf.
Krass, cool.
Aber da stand nicht, warum.
Warum das zu war? Nee.
Ja.
Nee. Vielleicht hat er auch gar keinen Schlüssel. Die haben es ja geschrieben. Ich weiß auch nicht, woher er den Schlüssel hat. Wie man den Schlüssel
Vielleicht
bekommt.
der Hügel ist ja von einer bestimmten, also es gab ja eine bestimmte Metalldings, irgendwie die Metallgewerkschaft, nein, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich Quatsch, aber die haben das ja, den ja quasi geschaffen.
Ja.
Und vielleicht, ich wüsste jetzt nicht, ob der der Stadt gehört oder ob das denen dann quasi gehört, dieser Gesellschaft oder was auch immer. Vielleicht können wir ja auch mal nach dem Schlüssel fragen und das
Ja,
Mysterium
aber
erkunden.
ich weiß nicht wen. Und da stand, der Parkplatz gehörte, glaube ich, der Lurgi-Gesellschaft oder so. Und der wird nicht mehr genutzt, weil die weggezogen sind oder sowas.
Oha, könnten die ihn ruhig mal für die Öffentlichkeit
Ja.
zugänglich machen.
Oder vielleicht war es
Man
das
könnte da was
Gesellschaft.
Cooles machen. Man könnte da einen öffentlichen Swimmingpool. Na gut, vielleicht nicht, wenn das aus giftigen Metallen besteht. Aber und wahrscheinlich ist der voll instabil und so. Aber theoretisch, stell dich vor, so ein öffentlicher Swimmingpool, einfach so,
Das wäre so
wo
cool.
man einfach nur so, damit der schön bleibt, so einen Euro Eintritt zahlt vielleicht. Und dann kannst du da einfach so ein bisschen dich
Ja.
abkühlen im Sommer.
Oder ein Startding für Paragliding und so.
Oder
Okay, ich glaube, es wäre ein bisschen niedrig
wäre vielleicht niedrig, aber
eventuell. Oder
Leute, wenn es
Bungee-Jump.
einen Swimmingpool gäbe, wäre das die geilste Möglichkeit für krasse Wasserrutschen. Könnte man an der Seite überall
Ja.
so krass runterrutschen.
Es
Hätte dann
könnte
unten
ein
nochmal so ein Becken.
Außenposten
Ja.
von dem Freibad, das da nicht so weit weg ist, sein.
Das
Der
wäre richtig cool.
Rutschaußenposten.
Vielleicht kann man eine ganz lange Rutsche, ja,
Darüber
ja,
machen.
ins Schwimmbad
Du
reinmachen.
kannst wie so eine
Aber.
krasse, so eine Wildwasserbahn, aber wo du in so Reifen liegst,
Ja,
von dem einen zu den
Wildwasser-Rafting.
anderen und so, kannst du so rüber. Und ah, Leute, wir kaufen den und machen
Ja,
das.
das Dumme ist, dass es da ein Naturschutzgebiet ist.
Ja, das ist ja nicht so schlimm. Die
Wer braucht
Natur
schon
ist doch egal.
Naturschutzgebiete?
Wasserrutschen sind ja auch Natur.
Ja.
Ja. Okay, jetzt, mit welcher Rubrik fangen wir an, nachdem wir die spannende Frage hier aufgelöst haben?
Tanisha, willst du anfangen?
Okay. Ich habe mich gerade gefühlt wie ein Lehrer, der darauf wartet, dass sich ein Schüler freiwillig meldet, der aber auch niemanden gezwungen dran nehmen will und dann einfach nur da sitzt und wartet. Ja, was war meine Rubrik? Die persönliche Geschichte.
Storytime.
Ja, und zwar war mein Thema The Show Must Go On. Glaube ich. Ich glaube, so hieß es. Und zwar ging es darum, dass ich glaube, es ging einfach nur um eine Geschichte von einem Auftritt, den ich hatte. Dann habe ich überlegt und ich muss sagen, fast alle Auftritte, an die ich mich so erinnere, waren entweder, also waren zum Beispiel dann so, dass ich mit einem Chor gesungen habe und da sind dann nie lustige Sachen passiert, weil ja, ich ja nicht irgendwie im Mittelpunkt stand oder so, wo mir dann etwas Peinliches passieren hätte können oder sowas. Und sonst ist mir, also vielleicht habe ich noch eine krassere Geschichte, aber wenn, dann ist sie mir nicht eingefallen. Aber eine Sache, die mir eingefallen ist, ist, dass ich in der Grundschule so, ich glaube, ich muss schon jünger gewesen sein, vielleicht dritte Klasse, zweite Klasse, irgendwas. Da war ich auch in einem Chor.
Oh, ich war auch im Chor.
Ich glaube, wir waren nicht in demselben, leider. Es gab einen Chor, der wirklich zur Schule gehörte. Und dann gab es noch mal einen Chor, der hat in der Schule stattgefunden. Aber der war nicht der offizielle Schulchor, sozusagen. Der war von der Kirchengemeinde. Das war der christliche Chor, glaube ich. Jedenfalls haben wir da dann ein Musical aufgeführt. Und zwar hieß das Musical Ein Engel? Fragezeichen. Und es ging um geht um ein Mädchen, das irgendwie in der Schule gemobbt wird. Und dann taucht plötzlich ein Engel auf und gibt ihr Mut. Und also nur sie sieht diesen Engel und dann schafft sie es, sich zu wehren gegen ihre MobberInnen und dann, dann wird alles gut und so, weil sie diesen Engel hatte und es ist so christlich und so. Und dann haben wir das aufgeführt und es ist nicht so krass, wie man sich es vorstellt mit einem richtigen Musical. Wir haben halt einfach quasi Theater gespielt und sind dazwischen immer so chormäßig aufgestellt oder ein Lied gesungen, was zu diesem Musical gehörte. Jedenfalls erinnere ich mich noch genau, dass ein Mädchen, was auch in diesem Chor war, nennen wir sie... Warte. Nala. Ich habe sie, glaube ich, schon mal erwähnt und habe ihr bestimmt einen anderen Namen gegeben. Aber egal. Nennen wir sie Nala. Die hat das gemobbte Mädchen gespielt. Und ich habe, glaube ich, wieder mehrere Rollen gespielt. Aber ja, unter anderem die Mobberin. Ich weiß nicht, ob ich die Hauptmobberin war, aber ich glaube, so die Handlangerin von der Hauptmobberin oder so. Vielleicht war das sogar ein männlicher Mobber, der Hauptmobber war. Egal, auf jeden Fall erinnere ich mich noch. Ich erinnere mich an, auch wenn es jetzt klingt, als ob ich mich an alles erinnere, ich erinnere mich an nicht so viel von diesem Auftritt. Aber was ich noch weiß, ist, dass die Szene so ging, dass ich ihr das Schulbrot klaue oder so oder sage, halt so, sie dazu zwinge, mir ihr Schulbrot zu geben. Und dann habe ich, weil ich richtig in meinem Element war, habe ich so auf sie gezeigt mit dem Finger und meinte so, du, keine Ahnung, irgendwie, du gib mir jetzt dein Schulbrot oder so, was auch immer mein Text war. Aber ich habe irgendwie mit meiner Hand sie dabei quasi ins Gesicht geschlagen. Und es war einer dieser Momente, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr aus Versehen einer Person wehtut und die Person aber so reagiert, als ob ihr sie mit Absicht geschlagen hättet. Also ja. Voll so nicht dann so ein bisschen so ist so, oh, okay, ha, nicht schlimm, wir spielen weiter. Sondern so voll so, au, und so fast anfängt zu weinen. Als ob ich
Hast du sie deine Art getroffen? So voll,
es kam mir nicht so hart vor. Ich glaube, ich habe sie halt irgendwie am Auge erwischt. Also es war nicht so schlimm. Es war wirklich nicht, ich weiß nicht mehr zu 100%, aber ich weiß, dass es nicht wirklich mega dramatisch war.
Für dich?
Nee, es war dann halt relativ schnell wieder gut auch, deswegen. und ich habe gemerkt, wie hart ich sie erwischt habe. Und ich glaube, es ist einfach in dem Moment, wenn du so unerwartet was ins Gesicht bekommst. Aber es war so unangenehm, weil dann glaube ich, das, was ich jetzt sage, weiß ich wirklich nicht mehr zu 100%. Ich meine, dass dann die Chorleiterin oder irgendeine Lehrerin so dazukam und so war so, oh, ist alles okay und so. Das ist auf jeden Fall, wir haben nicht weitergespielt, als ob nichts gewesen wäre, sondern es war schon so super auffällig. Ich habe mich so, es war so unangenehm, weil ich weiß nicht, ob das mir nur so vorkam, als ob alle denken, dass ich, also ich glaube, keiner dachte, dass ich es mit Absicht gemacht habe, aber ich meine, dass sie so mit mir geredet haben wie, ja, Mann, Tanisha, warum hast du sie geschlagen? Ich weiß nicht.
Tanisha, du solltest doch nur so tun, als ob.
Ja, genau. Aber es war so, also für mich, und Ich verstehe nicht, wie man das missdeuten könnte. Für mich war es super klar, dass das ein Missgeschick war und nicht mit Absicht war. Aber dadurch, dass die andere Person halt direkt angefangen hat, gefühlt zu heulen und so, aua, mein Auge, war es halt so, als ob ich so ein riesiges Arschloch bin. Naja, aber es ging ihr gut. Sie hat ihr Auge noch. Das war echt nicht so schlimm, glaube ich, im Nachhinein. Und wir haben weitergespielt, aber ich hatte ein sehr unangenehmes Gefühl, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt.
Das ist eine gute Geschichte.
Ja. Hab's verdrängt eigentlich. Vielleicht gibt's davon ein Video, das wüsste ich gerne.
Das wäre so cool.
Guck's mal nach.
Ja.
Wer ist dran? Wer will weitermachen? Sarah.
Okay. Und zwar, wir haben ja beim letzten Mal die Themen noch nicht vergeben und das jetzt privat gemacht. Und ich habe das Thema. Und da haben wir uns für den Vietnamkrieg entschieden. Ich weiß nicht mehr, wer drauf kam, aber wir haben auf jeden Fall alle
drei. Tatsächlich, ein Hörer hat uns...
Stimmt!
Hat uns eigentlich vorgeschlagen, Kriegsverbrechen im Süden Vietnams. Aber das fanden wir ein bisschen zu spezifisch. Also nehmen wir jetzt einfach den Vietnamkrieg. Ich hoffe, das ist okay für dich, Colin.
Aber ja, vielleicht legt ja der Vietnamkrieg die Grundlage für die Kriegsverbrechen. Also er legt die Grundlage und dann können wir da irgendwann drauf aufbauen. Und zwar hat es angefangen, so in etwa 1954, mit dem Indochina-Krieg. Oder Indochina.
Zwischen Indien und China.
Ja, also das ist so eine Ländergruppe, da gehört dazu Laos, Kambodscha und Vietnam. Und okay. Das war eine französische Kolonie. Und vor allem in Vietnam gab es aber schon seit längerer Zeit eine Unabhängigkeitsbewegung. Oder das war eine kommunistische Partei. Die nennt sich Viet Minh. Oder nannte sich Viet Minh. Und genau, zu Indochina gibt es auch eine ganze Vorgeschichte, weil dadurch, dass es eine französische Kolonie war und Frankreich von Nazi-Deutschland dann eingenommen wurde, war es dann zwischenzeitlich nicht mehr französisch, aber dann war es wieder französisch. Und dann gab es eben diesen Krieg, wo am Ende diese kommunistische Widerstands- und Unabhängigkeitsbewegung gewonnen hat. Das heißt, Vietnam war dann ein unabhängiges Land und keine Kolonie mehr. Und es wurden Wahlen geführt und dabei haben im Norden eben die Kommunisten gewonnen, also diese Unabhängigkeitspartei. Und im Süden hieß die Kapitalisten gewonnen. Das sind irgendwie nicht demokratisch, sondern es war, glaube ich, autokratisch und auf jeden Fall antikommunistisch. Und aus diesem Grund hat sich das Land dann in zwei geteilt, in Nordvietnam und Südvietnam. Und der Norden war halt kommunistisch und der Süden antikommunistisch. Und diese zwei Gruppen haben sich nicht gut verstanden und dadurch kam es dann zu so einer Art Bürgerkrieg zwischen den Zweien. Und dann kamen die USA ins Spiel unter John F. Kennedy. Das war ja so zur Zeit des Kalten Krieges. Der Vietnamkrieg zählt auch als ein Stellvertreterkrieg des Kalten Krieges, weil ja der Kalte Krieg kein richtiger Krieg war, aber eben beispielsweise im Vietnamkrieg dann sich doch als echter Krieg offenbart hat, weil die verschiedenen Seiten von den verschiedenen Mächten im Kalten Krieg unterstützt wurden. Und genau, die USA hat eben eingegriffen und dem Süden Vietnams geholfen, weil sie eine Ausbreitung des Kommunismus auf jeden Fall eindämmen wollten, weil vor allem John F. Kennedy an den Domino-Effekt geglaubt hat. Und zwar ist der Domino-Effekt, dass wenn jetzt der Vietnam komplett kommunistisch wird, dass dann dadurch alle umliegenden Länder auch kommunistisch werden und das irgendwie halt so einen Domino-Effekt hat, bis am Ende sogar die USA kommunistisch wird. Also er hatte einfach ganz große Angst vor Kommunismus.
Okay.
Deswegen wurden zunächst US-amerikanische Berater nach Südvietnam geschickt, um im Prinzip bei der Kriegsführung zu helfen. Und die USA hatte davor auch schon Frankreich in diesem Indochina-Krieg unterstützt, halt gegen die Kommunisten. Genau, und dann gab es einen kleinen Zwischenfall. Ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, aber der war 1964 und es war in einer Bucht. Da ging irgendwie ein US-amerikanisches Kriegsschiff gegen so ein paar kleine vietnamesische Schnellboote. Und es wurde anscheinend so verzerrt, dass es nach einem ganz großen Kriegsakt klang. Und dadurch hat dann der Präsident nach JFK, also Lyndon B. Johnson war das, im Prinzip den Krieg in Anführungsstrichen richtig ausgelöst. Also die USA ist eingestiegen und er meinte, ja, es werden im Prinzip alle Mittel geheiligt, um die Kommunisten zu besiegen und Südvietnam zu helfen. Und dann haben sie angefangen, 1965 den Nordvietnam zu bombardieren. Das die Operation hieß Rolling Thunder, also Donnergrollen. Und es wurden 3,5 Jahre lang etwa 300.000 Bombeneinsätze über Nordvietnam geflogen. Großflächige Bombeneinsätze, die halt im Prinzip einfach nur dazu dienten, die einzuschüchtern und flächenweise alles wegzubomben, ohne Rücksicht auf Zivilisten oder sonst irgendwas. Und die Begründung dahinter finde ich total absurd. Und zwar haben sie in Anführungsstrichen nur Bomben abgeschmissen, weil laut Johnson das oder laut der amerikanischen Sichtweise das ja nur Bomben sind und daher kein richtiger Krieg. Also ein richtiger Krieg wäre in deren Augen mit Truppen und Panzern gewesen.
Weil von uns stirbt ja niemand, nur von den
anderen. Ja, genau. Oh Gott.
Ja, und damit haben die das halt gerechtfertigt, da weiterzumachen, weil sie einen offenen Krieg mit der Sowjetunion und China vermeiden wollten. Aber die Begründung war halt, ja, wir führen ja keinen richtigen Krieg. Wir schmeißen ja nur Bomben ab. Nordvietnam hat sich aber nicht ergeben. Und daraufhin hat die USA auch angefangen, Truppen in den Südvietnam zur Unterstützung zu schicken. Da das aber so spontan, sage ich mal, war, wurden viele junge Männer in den Krieg mit einbezogen. Also halt, wie das bei Kriegen immer so ist, ganz viele junge Amerikaner. Und die wurden ziemlich direkt nach Vietnam geschickt. Das heißt, die waren relativ unerfahren und hatten dann in Vietnam auch relativ wenig Chancen, weil die Nordvietnamesen, also die kommunistischen Widerstandsmächte, die Guerillataktik angewendet hat, die meiste Zeit. Das sind im Prinzip kleine Gruppen, die halt viel wendiger und unauffälliger waren und dann in die Lager und so sind und da Unruhe gestiftet haben. Und die Amerikaner haben halt eher so eine traditionelle Kriegsführung betrieben mit großen Truppen und so und waren deswegen total überfordert. Und die Vietnamesen hatten auch den Vorteil, im eigenen Land zu sein und sich besser auszukennen. Und daraufhin hat die USA dann angefangen, den Dschungel zu verbrennen und vor allem zu entlauben, weil sich diese Guerillagruppen halt viel im Dschungel versteckt haben und sich da gut ausgekannt haben, haben die Amerikaner große Massen an Chemie über den Dschungel ausgeschüttet, um die Bäume zu entlauben, damit die eben nicht diesen taktischen Vorteil der Deckung der Bäume haben. Und diese Chemikalien waren natürlich hochgiftig. Genau, das hat aber auch nicht so viel geholfen tatsächlich. Und dann haben 1968 die Kommunisten angefangen, auch die größeren Städte anzugreifen und eben von dieser Guerillataktik wegzukommen. Und da hat die USA dann tatsächlich die Überhand bekommen. Und genau, das heißt, die USA hatte dann die Macht und hat sich auch nach Nordvietnam ausgebreitet. Und bis dahin gab es natürlich viele, viele Kriegsopfer auf beiden Seiten. Und bei den Vietnamesen halt vor allem ganz viele Zivilisten eben durch diese ständige Bombardements und auch durch diese Chemie, die ausgeschüttet wurde. Weil wenn die auf die Haut kommt, dann brennt das total und man kann es nicht mit Wasser löschen. Und es gibt dieses eine ganz bekannte Bild aus dem Vietnamkrieg. Das ist so das Symbolbild vom Vietnamkrieg, wo so ein kleines nacktes Mädchen wegrennt, weil sie eben von diesen Chemikalien getroffen wurden. Vielleicht können wir das in die Story packen oder so. Das ist auf jeden Fall sehr bekannt. Und dann wurde in Amerika der nächste Präsident gewählt, und zwar Nixon. Und der hat im Wahlkampf versprochen, den Krieg zu beenden. Seine Taktik, den Krieg zu beenden, war allerdings, den Krieg erst einmal auszuweiten.
Den Krieg zu gewinnen.
Genau, im Prinzip. Oh Gott. Also er hat Truppen abgezogen, aber gleichzeitig mehr bombardiert noch als Johnson, um sozusagen die Feinde einzuschüchtern und Verwirrung zu stiften, dass eben die Truppen abgezogen werden können, ohne dass die anderen jetzt die Überhand gewinnen. Dadurch sind dann auch amerikanische Gruppen nach Kambodscha, was davor neutral war und die auch selber einen Bürgerkrieg da hatten, aber das hat auch nicht wirklich was gebracht. Und Nixons Vorhaben, den Krieg zu beenden, ist gescheitert. Und hat dazu geführt, dass 1972 die Kommunisten wieder angegriffen haben und die Südvietnamesen das nicht aufhalten konnten. Das heißt, es war im Prinzip wieder genau wie vorher. Also die Überhand, die Amerikaner gewonnen hatten, war dann wieder verloren. Genau, während die ganze Zeit Krieg war, gab es im Prinzip auf der ganzen Welt und zwischen allen Mächten unter der Hand Verhandlungen. Also schon, ich glaube, Johnson hatte schon irgendwie einen Verhandler nach Nordvietnam geschickt, 68, also als der Krieg noch in Anführungszeichen relativ frisch war, von dem aber niemand wusste, also noch nicht mal das Auswärtige Amt von der USA wusste, dass da jemand versucht zu verhandeln. Dann gab es Verhandlungen in Paris von allen möglichen Ländern, die versucht haben, da was zu regeln, weil eben da mehrere Nationen beteiligt waren. Also die Kommunisten wurden unterstützt von der Sowjetunion und China und die Gegner, also der Südvietnam von Amerika und halt den Verbündeten von Amerika.
Da sind quasi gefühlt alle kommunistischen Länder gegen alle nicht-kommunistischen Länder Krieg geführt und es war im über Prinzip den Vietnam ausgehandelt.
Genau, das, ja. Hart. Deswegen sagt man Stellvertreterkrieg, weil es halt nicht richtig zwischen den Mächten des Kalten Kriegs war, aber in der Hinterhand schon.
Wie mit kleinen Schachfiguren.
Ja. Und genau, und dann 72 waren tatsächlich alle so weit, dass sie gesagt haben, okay, wir verhandeln das aus und dann ist vorbei. Nur die kommunistischen Widerstandskämpfer in Nordvietnam haben sich dagegen gestellt und waren nicht dafür. Und dann hat Nixon die größte Bombenattacke des ganzen Krieges gestartet. Und zwar hat er in 2 Wochen mehr Bomben abgeworfen als in den 3 Jahren davor insgesamt.
Toll.
Über Nordvietnam. Und es war über Weihnachten und nur an Weihnachten wurden keine Bomben abgeschmissen und sonst 11 Tage so viele Bomben wie in 3 Jahren. Genau. Und das hat dann letztendlich die Nordvietnamesen dazu gebracht, dieses Abkommen zu unterzeichnen. Und damit war der Krieg zumindest für die USA vorbei. Also das war der erste Krieg, den die USA verloren hat. Es hat eine große Welle generell deren Beteiligung in dem Krieg an Anti-Amerikanismus, auch auf der ganzen Welt ziemlich, also was heißt auf der ganzen Welt, aber in vielen westlichen Ländern absolut ausgelöst. In Deutschland gab es auch Studentenproteste in den 1960ern dagegen und man sagt, dass aus dem Vietnamkrieg auch so ein bisschen die Hippie-Bewegung entstanden ist, die halt für Frieden steht. Und genau. In Vietnam ist der Bürgerkrieg dann noch weitergegangen, natürlich. Es war ja noch nicht gelöst, das Problem zwischen Nordvietnam und Südvietnam. Und die kommunistischen Nordvietnamesen haben dann den Süden wieder eingenommen. Das Land wurde wieder vereinigt, aber viele Südvietnamesen wurden halt in ziemlich grausamen Umerziehungslagern, in Anführungsstrichen, umerzogen. Mhm. Und ich glaube, das sind eben dann diese Kriegsverbrechen im Süden Vietnams. Genau. Heutzutage, es sind in etwa 3 bis 4 Millionen Vietnamesen gestorben, so etwa die Hälfte davon Frauen und Kinder, also Zivilisten, und etwa 60.000 US-amerikanische Soldaten. Und genau, die US-amerikanischen Soldaten irgendwie. Da in meiner Quelle wurde gesagt, dass da so ziemlich jeder zweite Heroin genommen hat im Krieg, weil es eben ziemlich schrecklich war und jeder fünfte drogenabhängig geworden ist. Und viele Veteranen haben immer noch mit Abhängigkeitsproblemen und so zu kämpfen. Und die Veteranen wurden jetzt auch nicht glorreich empfangen oder haben viel Anerkennung bekommen. Ich nehme an, das ist jetzt Spekulation, aber ich glaube, es ist ziemlich sicher zu sagen, es ist eben, weil der Krieg nicht gewonnen war und weil sogar die Amerikaner alle wussten, dass der Krieg nicht gewonnen werden kann und dass er im Grunde ziemlich
Ja.
unnötig ist. Und es gibt jetzt ein Memorial in Washington für diese 60.000, die im Vietnamkrieg gestorben sind, aber das gab es erst
Ist es
viel
dieses
später,
lange
dass sie
Ding?
überhaupt.
Dieses Säule?
Ich meine schon. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine, es kommt gut hin. Auf jeden Fall, ja. Gab es halt auch lange keine Anerkennung für die Veteranen, die zurückkamen. Genau, in Vietnam leiden die Leute teilweise immer noch an den Folgen von der Vergiftung durch diese Massen an Chemikalien, die da abgeschmissen wurden. Also es sterben infolge immer noch Leute an Krebs und es sind viele Kinder beispielsweise mit Behinderungen deswegen auf die Welt gekommen. Das ganze Land war natürlich zerstört, zumindest der Norden, der halt über Jahre komplett bombardiert wurde. Und ja, das sind so die Folgen. Und die USA hat erst ab 2007, also 40 Jahre in etwa, nachdem es vorbei war, angefangen, Reparationen und Wiedergutmachungen an den Vietnam zu
Das ist
zahlen.
so verrückt. Das ist einfach so, das ist nicht so, was das Erste ist, woran man denkt, wenn man USA hört. Das ist einfach so gefühlt
Ja.
komplett unter den Teppich gekehrt wird. So, ja, man weiß, okay, Vietnamkrieg, das gab es, aber so, man hat es nicht so krass vor Augen irgendwie.
Man sieht es auch nur, also man hört ja auch immer nur, wie schlimm es für die Amerikaner war, da zu
Ja,
sein. Das
gefühlt,
merkt es von der
ja.
vietnamesischen Seite gar nicht.
Genau, und Vietnam, also bei Vietnam denke ich nicht, okay, ein komplett kaputtes und vom Krieg zerstörtes Land, sondern bei Vietnam denke ich so, ja, ich weiß nicht, an was ich denke, aber ich weiß nicht. Man
Ja,
verbindet
habe
nicht
ich
so
auch
direkt,
gehört.
dass denen so was Schlimmes passiert ist irgendwie.
Ich finde es sehr krass, das ist noch nicht lange her
Ja.
und dass so ohne Rücksicht auf Verluste gebombt wurde. Und ich finde es sehr, ich weiß nicht, es beschäftigt mich, dass damals viele gesagt haben, nee, wir finden das gar nicht gut, was wir da machen, also von den Amerikanern und auch zum Beispiel in Deutschland. Und dass das mit den Bomben ziemlich unmenschlich ist und dass die USA eigentlich nicht so richtig einen Grund hatte, da
Ja.
überhaupt mitzumischen. Und dass meines Erachtens es heutzutage nicht unbedingt viel besser ist. Und also was heißt, naja, es gibt immer noch Kriege,
Ja.
wo
Vielleicht nicht so
Leute
auffällig
mitmischen, die da
wie
eigentlich keinen
damals.
Grund haben, mitzumischen.
Vielleicht
Wie
nicht so
bitte?
auffällig, würde ich
Ja.
sagen.
Eben. Und das finde ich halt auch, dass man halt heutzutage zum Beispiel anstatt Bomben, und Bomben sind schon eine unglaublich einfache und distanzierte Art, jemanden umzubringen, wenn man einfach mit einem Flugzeug rüberfliegt. Ja, heutzutage gibt es Drohnen, wo man noch nicht mal im
Ja,
Flugzeug drüber
ja.
fliegt, sondern wo man irgendwo in einem sicheren Land sitzt und eine Drohne am anderen Ende der Welt steuert, die irgendwelche Häuser in die Luft jagt. Ja, das hat mir schon alles zu denken gegeben.
Das ist im
Und
Prinzip nie, also für mich, aus meiner Sicht, sage ich mal, nie wirklich aufgearbeitet wurde von
ja.
den USA besonders. Und im Prinzip auch nicht so richtig was daraus gelernt wurde, sondern es einfach
Ja.
Nee,
passieren
ich habe das
konnte.
Gefühl, es gilt halt so als dieses der eine Krieg, den wir verloren haben. Und es stimmt, ich hatte mit Vietnamkrieg auch eigentlich immer verbunden, so, oh Gott, ja, das war so schlimm für die amerikanischen Soldaten. Und ich meine, die will ich jetzt nicht schuldig
Nee, die
machen, weil die
Soldaten sind
hatten auch
wahrscheinlich
keinen Bock,
mit
dahin
am
zu gehen.
wenigsten. Also, sie haben es
Ja.
gemacht,
Ja.
aber nicht, weil sie darauf so Bock hatten.
Aber auch dieser Domino-Effekt. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man,
Das ist
weil
so
im
absurd.
Vietnam irgendwie eine Widerstandsgruppe sich auf,
Mhm.
also sie ihre Mitbürger
Ja,
bekriegt, was ja schon
ja.
schlimm ist, zu sagen, oh Gott, ich mische mich da ein, weil ich Angst habe, dass
Ja,
deswegen
das ist so,
alle
so
anderen
krass
kommunistisch
selbstsüchtig
werden.
und arrogant und irgendwie ein fadenscheiniger Grund, irgendwie da mitzumischen, weil es über 10 Ecken dann am Ende die USA auch kommunistisch wird. Das ist einfach so komplett ein blöder Grund,
Und
um
das
da
auch einfach.
mitzumischen und dann auch nicht mal ein fairer, also so wie es klang, ja, nicht mal ein fairer Kampf, wenn du da einfach mit Bomben drüber fliegst und die komplett zubombardierst, weil du Angst hast um dein
Nee, und
tolles
dazu sagen, es
Land.
ist ja kein Krieg.
Ja.
Das eben, das ist ja kein Krieg, das ist ja kein fairer Kampf in dem Moment. Also nicht, dass Kriege sonst fair sind, aber das ist halt einfach nur so. Ach,
Ja,
es ist so
das war die
lächerlich
Begründung
eigentlich.
von der USA. Es ist ja kein
Ja.
Krieg.
Und dass sie
So,
nicht mal. Ja.
China, Russland, chillt mal. Wir bombardieren die
Ja,
einfach
das ist so
komplett aus.
dumm. Das ist so dumm. Und eigentlich sollte das etwas sein, was jeder weiß. Also, ich
Ja.
wusste selber nicht, wie genau, was genau dieser Krieg da bedeutete. Aber eigentlich sollte das etwas sein, was jeder weiß, so wie jeder über Deutschlands Geschichte
Ja.
im Großen und Ganzen Bescheid weiß.
Ja.
Ich frage mich, ob man das in den USA so genau in der Schule lernt, weil da wird es
Aus
auch
der
nicht so,
amerikanischen
oder?
Sicht
Okay.
wahrscheinlich.
Was mir gerade eingefallen ist, ich habe ja einen Auslandsjahr in den USA gemacht und ich hatte American History und das ist so bescheuert, die hatten zumindest an meiner Highschool ein Jahr American History. Also in der 11. Klasse hatte man ein Jahr lang American History. Weißt du, wo wir seit der 5. Klasse
Mit der
durchgehend,
Steinzeit angefangen und dann.
hören die auch mal was über die Geschichte. Und ich meine, der Vietnamkrieg wurde erwähnt, aber ich war, vielleicht habe ich auch einfach nicht aufgepasst und ich spiele das jetzt total runter, aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht so viel darüber erfahren habe. Und wir haben richtig lange über den Ersten und Zweiten Weltkrieg gesprochen. Und ich habe gefühlt in Amerika viel mehr über den Ersten und Zweiten Weltkrieg erfahren als in Deutschland. Aber auch einfach, weil es eine andere Perspektive war. Also wir Deutschen gucken da halt sehr auf uns. Und die Amerikaner haben halt sehr auf Europa und was ist bei denen passiert geguckt. Und zum Beispiel auch Japan und so. Und ich wusste bis dahin gar nicht, dass da auch so viel
Ja.
los war. Das heißt, da habe ich viel so über die generellen mit Mechaniken gelernt, aber wenn ich drüber nachdenke, war doch eher wenig
Ja,
selbstkritisches Denken,
klar.
sondern eher so, oh ja, die Deutschen und Hitler und dies, das. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht der Vietnamkrieg wirklich ein bisschen kurz gekommen ist und es eben nicht so dargestellt wurde, ja, wir haben jahrelang ohne jeden Grund,
Ja.
sage ich mal, auf Vietnamesen geballert. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Es wurde auf jeden Fall erwähnt, aber der Erste und Zweite Weltkrieg wurden viel mehr
Ja,
erwähnt.
aber allein, dass es auch bei, also, dass ich für meinen Teil sagen kann, ich habe noch nie irgendwie, es wurde, ich habe noch nie gehört, irgendwie in irgendwelchen Medien oder sonst was, wie, was der Vietnamkrieg genau war. Deswegen kann ich mir schlecht vorstellen, dass in den USA alle so voll darüber aufgeklärt sind, was ihr Land da teilweise gemacht hat und das in der Schule so.
Die wissen halt nur, oh, he was in
Ja, genau,
Vietnam.
das ist so, oh, ein schlimmer, verstörender Krieg für beide beteiligten Länder, so wahrscheinlich, aber dass da eigentlich viel mehr dahinter steckt. Und das war jetzt quasi, also du hast es mega gut zusammengefasst und ich bin beeindruckt, wie du das recherchiert hast in der kurzen Zeit, die du jetzt hattest. Und trotzdem ist das ja wahrscheinlich wirklich nur eine sehr grobe Zusammenfassung, weil man bestimmt noch sehr viel mehr darüber sagen
Ja,
könnte.
ich glaube, gerade mit diesen internationalen Verflechtungen, die es da noch gab und so, gibt es auf jeden Fall noch viel. Und auch so wie der wie der kommunistische Widerstand allgemein aufgebaut war und wie sich das geäußert hat und auch was im Land passiert ist. Aber genau, dazu kann ich meine Quellen noch nennen. Und zwar habe ich das meiste, auch so die Struktur und so, von einem Video von Mr.
Oh,
Wissen to Go.
cool.
Und habe das dann nochmal gefact-checkt mit, also ich habe, glaube ich, Vietnamkrieg einfach erklärt eingegeben, weil ich eben, weil
Ja.
das eben alles sehr viel und tief ist. Und da waren aber so die gleichen Eckpunkte. Das war zum Beispiel Hanni Sauland, das ist so eine Politikseite für
Süß.
Kinder. Und ein paar Abi-Zusammenfassungen.
Cool.
Aber eigentlich habe ich alles aus dem Mr. Wissen to Go Video.
Richtig gut.
Ja.
So schnell so gut hingekriegt hast. Wirklich. Und ich muss sagen, also ich glaube, wir hatten schon viele gute Faktenthemen, aber ich glaube, ich habe noch nie über ein so wichtiges Thema so schnell was gelernt, wo ich vorher eigentlich überhaupt nichts drüber wusste.
Ja.
Ja.
Deswegen ist das ganz cool.
Ich habe auch, als ich dieses Video geguckt habe, dachte ich so, boah, also ich kann ihn sehr empfehlen, ich finde ihn sehr gut.
Nur so habe ich mein Abi
Der hat ja
geschafft.
auch zu anderen. Zwar was?
Nur dank den Videos habe ich mein Abi geschafft, glaube ich.
Von Mr. Wissen to
Ja,
Go?
gut, okay, hauptsächlich
Echt?
halt, ich hatte Geschichte jetzt nicht in den Abi-Prüfungen, aber
Ja.
ohne ihn hätte ich in Geschichte wahrscheinlich, wäre ich komplett
Krass.
durchgerasselt.
Weil die meisten Kommentare bei dem Video waren auch so, ja, ich bin seit 20 Jahren nicht mehr in der Schule, aber ich gucke mir das trotzdem an. Und
Cool.
da dachte ich so, warum? Also ich habe mir vorgenommen, das jetzt auch für andere Konflikte zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass ich da relativ
Ich auch.
ungebildet bin. Also man hat schon mal gehört, dass die sich
Auch der
irgendwie,
Irak-Krieg und so.
dass die sich im Irak, dass da Probleme
Ja.
sind. Oder hier der arabische Frühling und so. Aber ich könnte jetzt nicht genau
Ja.
sagen,
Ja.
was da los ist. Und das sind einfach viertelstündige Videos, wo man dann eben
Wenigstens grob was weiß.
relativ gut die Grundzüge
Ja,
erfährt.
voll gut. Das werde ich auch auf jeden Fall tun. Mir da mehr
Ja.
Sachen, sowas angucken. Richtig gut. Okay, wie kommen wir jetzt von diesem Thema auf ein fröhliches Thema?
Ich könnte eine von meinen Tiergeschichten raushauen, aber ich habe schon so viel geredet, wenn jemand anderes was hat. Ja, ich erzähle das jetzt
Ja,
einfach,
erzähl's.
sorry, oder? Hast du
Ich
was?
hätte eine ganz kurze Geschichte, die ist gar nicht lustig. Und dann kannst du trotzdem noch deins erzählen, wahrscheinlich.
Okay.
Weil das steht richtig lang schon auf meinem Zettel. Es hat gar nichts mit irgendwas zu tun, aber ich fand es damals richtig lustig. Und zwar, ich glaube, ihr findet es jetzt gar nicht lustig. Und dann schneide ich es raus. Aber in der Grundschule haben wir mal ein gemeinsames Frühstück geplant mit der Klasse, wie man das ja früher immer gemacht hat, irgendwie am letzten Schultag und sowas. Und dann ging es darum, wer was mitbringt. Und dann hieß es irgendwie so, ja, wir brauchen noch Getränke. Was möchtet ihr denn haben? Was gibt es für Vorschläge? Und dann hat irgendjemand halt Kakao vorgeschlagen, damit man zum Frühstück einen Kakao hat. Und dann meinte Julius aus der Klasse, was? Kakao zum Frühstück? Und dann waren alle so, wann trinkt man denn sonst Kakao? Und dann meinte er, zur Teestunde? Das fand ich so unendlich lustig, dass es für ihn so ganz komplett normal war, dass man zu Hause eine Teestunde macht und das auch so nennt. Für mich war das so absurd. So, was ist das für eine faszinierende Familie, wo sie sagen, komm Julius, zur Teestunde. Hier hast du deinen Kakao. Ja.
Teestunde ist doch das britische
Ja,
Kaffee und Kuchen, oder? Täusche ich
genau.
mich?
Also es ist nicht so, dass wir nie mal Kaffee und Kuchen gemacht haben an Geburtstagen oder sowas. Aber
Aber jeden Tag pünktlich um
das
4.
waren so gängig, pünktlich um 4 die Teestunde
Man zieht
macht.
eine Krawatte an.
Mit
Genau,
Kakao.
der Julius kriegt einen Kakao und die Erwachsenen kriegen Tee oder einen Kaffee und dann wird geschwatzt. Das finde ich so
Zur
cool.
Teestunde.
Aber das würde ich auch gerne einführen,
Ja,
tatsächlich.
eigentlich mega cool.
Meine Großeltern haben seit Jahren jeden Tag um die gleiche Zeit Kaffee und
Richtig
Kuchen.
gut. Kaffee und Kuchen ist
Und
so ein
mein Opa bringt meiner
Alte-Leute-Ding.
Oma immer ihren Kaffee und ihren Kuchen. Und neulich habe ich mit meinem Opa telefoniert, so um die Kaffee- und Kuchenzeit, beziehungsweise ein bisschen davor. Und dann irgendwann meinte er so, Sarah, es tut mir leid, ich muss jetzt auflegen, ich muss der Oma ihren Kaffee und
Wie
Kuchen bringen.
cool. Ich habe auch, mir ist auch aufgefallen, oder nicht aufgefallen, aber ich habe es nochmal so realisiert vor, weiß ich nicht, 2 Jahren. Also auf jeden Fall vor Corona. Weil wir da bei meiner Großtante, ist es glaube ich, zu Besuch waren. Und dann so, war es so wie selbstverständlich, dass wir halt nochmal so einige leckere, gute Kuchenstücke vom Bäcker geholt haben. Und dann bei ihr das Erste, was kommt, ist, dass sie den Kaffee gerade aufsetzt und so. Und das ist irgendwie so ein Ding bei so
Oh.
älteren Menschen. Das ist
Ja.
einfach so
Ja.
das Schönste, was du machen kannst, wenn Besuch da ist, ist, dass auf jeden Fall es Kaffee gibt und dann so ein gutes Stück Kuchen dazu. Das sollten wir in unserer Generation auch mal wieder einführen.
Oh. Ja, das ist wirklich cool.
Ja.
Ich bin,
Besser als eine
ja,
Pizza zu
ich
bestellen.
bin großer Fan von Kaffee und
Kuchen.
Kuchen. Oh, sorry.
Nee, ich habe nur gesagt, besser als eine Pizza zu bestellen.
Pizza und Bier ist unser Kaffee und Kuchen. Aber ich bin gar kein
Aber
Kuchenfan,
das ist so
leider.
eine doofe Zeit.
Findest du?
Also Kaffee und Kuchen ist so eine Zeit, die in mein junges Leben nicht reinpasst, weil ich meistens dann erst zu Mittag esse,
Ja.
weil ich viel zu spät frühstücke.
Ja.
Also heute zum Beispiel.
Fühle ich. Wir haben auf der Arbeit ein Ding, und zwar den 16-Uhr-Snack. Also das sagen wir so, weil wir jetzt während Corona ist es leider alles voll traurig und wir essen nicht zusammen. Aber davor haben wir immer zusammen was bestellt und so. Und dann immer, wenn man irgendwie, wenn es eine Sache dazu geschenkt gab vom Liefermenschen oder wenn jemand noch was übrig hatte oder irgendwas, dann hieß es immer, ja, das ist dann für den 16-Uhr-Snack. Und dann, meine Kollegen machen das auch tatsächlich oder haben das richtig oft schon gemacht, dass dann wirklich um 16 Uhr so der 16-Uhr-Snack halt genommen wurde, dass wir dann noch kalte Pommes
Wie
hatten oder
cool.
irgendwie sowas und dann wird der 16-Uhr-Snack gegessen. Das
Oh.
ist unser Kaffee und Kuchen. Der 16-Uhr-Snack. Aber ich mache das nie, weil ich immer komplett satt bin. Selbst wenn ich meine Portion nicht schaffe, habe ich auf gar keinen, also wir essen so um 13, 14 Uhr, habe ich auf gar keinen Fall um 16 Uhr wieder Hunger, um den Rest zu essen. Nie.
Oh, in Österreich gibt es das ja auch, also in Skihotels gibt es das manchmal. Und da heißt es, glaube ich, Nachmittagsjause. Und das finde ich
Oh,
viel cooler.
Jause finde ich eh so ein geiles Wort.
Ja.
Meine Jause. Das ist so schön. Das ist quasi, das ist ja eigentlich wie so ein Pausenbrot oder so. Also dafür wird es auf jeden
Aber
Fall
oh, bei
benutzt.
uns. Ich weiß nicht, wie viel ich schon in früheren Folgen erzählt habe, aber ich habe eine Zeit lang in Frankreich gewohnt und in Frankreich gibt es statt Kaffee und Kuchen halt das Routé. Und das ist nicht so wie Kaffee und Kuchen, so dass man sich hinsetzt und ein fancy Stück Kuchen isst, sondern einfach so ein Snack. Also in Frankreich ist ja Ganztagsschule und dann ist die Schule auch so um 4 Uhr vorbei und dann wird man halt abgeholt oder wenn man nach Hause kommt, gibt es halt ein kleines Goûter. Also das ist dann so ein kleines Gebäck oder so. Und in meiner Familie heißt das immer noch Goûter, also so ein Snack am Nachmittag, im Prinzip dieser 16-Uhr-Snack. Aber für mich ist das so eine Mischung aus Kaffee und Kuchen und so einem Snack. Also es muss süß sein. Und da würde ich zum Beispiel wie der Julius auch dann nach dem Frühstück am ehesten noch mal Kakao trinken. Also ich finde ja, es ist jetzt befremdlich, dann einfach mein kaltes Mittagessen nochmal um 16 Uhr zu
Ja,
essen. Aber um 16 Uhr nochmal so ein Snack zu essen,
verstehe ich
das
komplett.
finde ich voll gut.
Ich trinke auch abends Kakao eigentlich. Nur zum
Ja.
Mittagessen wäre es, glaube ich, ein
Ja,
bisschen komisch.
ich
Aber
trinke,
früher hätte ich das auch gemacht,
absolut.
glaube ich.
Ich würde auch zum Frühstück Kakao trinken, auf jeden Fall. So zum Goûter oder Kaffee und Kuchen. Und dann nach dem Abendessen
Boah,
so einen warmen
dazu,
Kakao. Wie so eine warme Milch
obwohl
vorm
ich vorher gesagt
Schlafengehen.
habe, das ist eine ganz kurze Geschichte und jetzt reden wir schon ganz lange drüber, aber ich finde es voll interessant, weil mir gerade auch noch eingefallen ist, als ich in Finnland war für, oh Gott, war es eine Woche oder zwei, weiß ich nicht mehr, aber da, das war quasi von der Schule mit der Theater-AG, die wir dann kurzzeitig hatten, dass dann finnische Schüler zu uns kamen für eine Woche oder so und wir dann auch ein Jahr später zu denen und dann zusammen halt ein Theaterstück aufgeführt haben. Und als wir in Finnland waren, bei der Gastfamilie, da hat uns das Gastmädchen erklärt, und ich weiß jetzt nicht mehr zu 100%, wie es war. Ich meine, dass sie fünfmal am Tag essen. Und zwar, also so ganz komplett normal. Also wir haben, ich glaube, es war so, wir haben bei ihr zu Hause, bevor wir quasi los zur Schule sind, haben wir so gefrühstückt. So ein, jetzt nicht ein riesiges, ausgiebiges Frühstück, aber so ein Frühstück, dass man erstmal was gegessen hat. Und dann in der Schule so, keine Ahnung, immer noch morgens, vielleicht eher so zur Brunchzeit, gab es dann nochmal eine Art Frühstück, wenn ich mich nicht täusche. Und dann zur Mittagsessenszeit gab es dann Mittagessen. und dann halt irgendwann, keine Ahnung, um 18 Uhr Abendessen und dann aber nochmal wie so ein Abendsnack, aber nicht nur so Chips, sondern so als halt ein kleineres Essen, dann nochmal später.
Wow.
Also ich weiß nicht, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen die Zeiten durcheinander gebracht, ich weiß nicht, ob das zweite Frühstück wirklich das war oder ob es sowas wie ein Nachmittagsessen gab oder so, aber ich glaube, ungefähr so war's. Und ich muss sagen, wir waren dann so, hä, warum esst ihr fünfmal am Tag? Und dann war sie so, ja, das soll man ja, das ist ja gesund, dass du nicht nur drei, ja, aber halt, dass du dann insgesamt nicht viel, viel mehr isst als sonst, sondern dass du es halt einfach ein bisschen besser verteilst. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir, oh nee. Und dann, aber während ich dort war, habe ich, glaube ich, ich habe dadurch, wie soll ich sagen, ab da hatte ich eine wesentlich gesündere Einstellung zum Essen, weil es dort einfach so, da war gar nicht die Einstellung so, boah, was, du hast die ganze Pizza gegessen, sondern es war einfach so wie, ja, so, wir essen genug und es ist gut, genug zu essen. Das fand ich ziemlich cool, weil es auch alle einfach so, ja, nicht, dass es hier geschämt wird, wenn man zu viel isst, aber irgendwie schon mehr als dort, habe ich das Gefühl. Und das fand ich sehr sympathisch.
Ja, deshalb sind die so cool.
So interessant.
Und ich weiß nicht, ob das, also es haben auf jeden Fall alle in der Schule auch so gemacht. Ich glaube, das ist wirklich dort so ein kulturelles Ding. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie nur in dieser Schule, bei dieser Familie so war. Also wenn jetzt irgendwelche Finnen diesen Podcast hören und sagen, was? Wir essen nur einmal am Tag. Was redest du da? Aber ich glaube,
aber ich meine, ich hatte die meiste Zeit in der Schule auch immer Pausenbrote und das sind ja auch einfach so richtige kleine, ja, Mahlzeiten, genau. Oder halt so ein gescheites Vollkornbrot mit einer Käsescheibe. Einfach mal so zweimal am Vormittag würde ich auch schon fast als Mahlzeit werten.
Es sagen ja auch sehr viele, also es gibt ja einmal dieses Konzept, dieses Intervallfasten, wo du quasi eine lange Zeit gar nichts isst und dann aber richtige Portionen dann irgendwie abends spät und morgens früh oder so, oder du kannst dir anders einteilen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die die so für gesundes Essen und sowas sind, dass es gesund ist, eben anstatt drei große Mahlzeiten halt so was wie fünf kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu essen, dass dein, wie heißt es denn, dass dein Metabolismus die ganze Zeit irgendwie angeregt ist oder so. Vielleicht erzähle ich Quatsch, vielleicht ist das nicht der Grund, aber es sagen auf jeden Fall viele, dass es besser ist, viele kleine Mahlzeiten zu essen. Das finde ich interessant.
Ich finde es auch cool, dass es da zu deren Tagesablauf gehört, dass man da auf jeden Fall feste Pausen hat zum Essen. Also einmal vormittags, dann nachmittags.
Ja, wirklich krass. Das haben dann alle zusammen in der Schulkantine bei uns. Bei wem ist das?
Nicht bei mir.
Okay.
Achso, hört ihr gerade bei mir.
Voll krass, man hat es voll laut gehört. Ich hoffe mal jetzt auf der Aufnahme auch,
echt?
Das wäre cool. Aber ja, da haben auf jeden Fall dann alle zusammen auch so halt so Schulessen, aber eben nicht nur so zur Mittagszeit, sondern eben auch zum Brunch, Frühstück, soweit ich es in Erinnerung habe. Und das war ganz cool. So, Sarah, du wolltest eigentlich auch noch eine andere Sache erzählen. Jetzt haben wir so lange darüber geredet. Weißt du?
Ach so, ja, aber es ist wirklich kurz. Also wir machen es ganz lang. Aber meine andere Oma, also die ist bereits verstorben, aber nicht die Kaffee- und Kuchen-Oma, die hatte seit ihres Lebens, während ich sie noch gekannt hatte und auch davor schon ziemlich lange, immer Wellensittiche. Und zwar hatte sie immer einen grünen Wellensittich namens Bubi und einen blauen Wellensittich namens Peter.
Oh.
Und wenn einer gestorben ist, hat sie einfach einen grünen oder einen blauen geholt und den wieder Bubi oder Peter genannt. Und sie hatte echt ein paar. Und ich fand es irgendwie sehr lustig. Es kam mir neulich so, dass die irgendwie alle Bubi und Peter hießen. Und dann habe ich mit meinen Eltern gefact-checkt und die waren so, ja. Früher gab es nur den Bubi und dann hat sie irgendwie gehört oder gemerkt, dass es halt für Wellensittiche uncool ist, alleine zu sein. Und dann gab es den Peter und dann gab es immer Bubi und Peter. Und Bubi und Peter finde ich auch sehr lustige Namen für Wellensittiche.
Ja, besonders, dass der eine halt einfach Bubi heißt.
Ein normaler Name und ein Peter.
Genau.
Sie hat auch einen Hund, der hieß Biene oder Bienchen. Und ich fand es immer total abstrakt, dass meine Oma ihren Hund Biene genannt hat. Aber ich glaube, Biene ist ein ziemlich normaler
Ja,
Hundename, also
habe ich
deutscher Hund.
gehört. Ich
Ich
kenne es
glaube, es ist nicht
so
so
als Spitznamen
ungewöhnlich.
für
Für
Sabine.
Menschen. Also nicht nur Menschen, die Sabine heißen,
Ja.
sondern so generell so Bienchen oder
Ah.
als Spitzname.
Und dieser Hund war gar nicht so groß. Es war so ein relativ kleiner Hund. Also kein Chihuahua, aber auch also so ein großer kleiner Hund.
Clifford, der
Und
große kleine Hund.
nicht so groß und auch nicht so klein. Irgendwas dazwischen. Und ich hatte immer voll Panik, wenn wir meine Oma besucht haben, weil die Biene hat einen immer angesprungen, wenn man ankam. Und sie war halt echt nicht so groß, aber ich war halt auch echt nicht so groß, deswegen waren sie dann immer so in meinem Gesicht. Und bei meinen Eltern war sie halt so an der Hüfte und bei mir wäre sie jetzt auch an der Hüfte, aber damals
Ja.
waren sie einfach in meinem Gesicht,
Krass.
deswegen hatte ich jedes Mal ultra Panik vor dem, wenn die Tür aufgeht und die Biene mich erstmal umrennt. Dabei war es so ein kleiner Hund. Meine Mutter meinte auch, die waren total frech, weil meine Eltern haben bei meiner Oma gewohnt eine Zeit lang, bevor sie ausgezogen sind. Und wenn meine Oma nicht da war, dann mussten die sich halt um Bubi und Peter kümmern. Und die hatten immer Ausflug in der Küche. Und dann musste man die wieder reinlocken. Und irgendwie hat man das so mit Futter gemacht. Und dann ist zum Beispiel Bubi reingeflogen, hat gegessen. Und Peter wollte nicht. Und dann hat Bubi fertig gegessen und ist wieder rausgeflogen. Und dann ist Peter reingeflogen. Und anscheinend waren sie
Die haben
richtige
sich einfach
Schlingel
so
immer.
gehasst.
Egal welcher Bubi und egal welcher Peter.
Aber wie lustig, dass sie einfach dann den Vogel ersetzt und nochmal gleich genannt hat. So.
Und es war auch immer so color-coded. Also immer der grüne war Bubi und
Das ist so
der blaue
lustig.
war
War ihr
Peter.
Gedanke, also weißt du,
Ich
ob ihr Gedanke dahinter vielleicht auch war, so gerade für so die Kinder, ich weiß nicht, wie viele Kinder da ein- und ausgegangen sind, aber so,
glaube
dass du
nicht.
nicht denkst, oh
Nee, ich war
nein,
das Erste
Bubi ist
und ich war da
gestorben.
so eins.
Sondern denkst, hey, Bubi und Peter leben einfach
Nee,
immer noch.
ich glaube. Also. Nee, stimmt nicht. Ich habe Cousins, aber ich glaube, es gab Bubi und Peter auch schon vor meinen Cousins. Oh, mein Mikrofon ist runtergefallen. Ich weiß nicht, wie lange es Bubi und Peter schon gab, aber es war auf jeden Fall nicht nur für die Kinder.
Krass. Ah, das ist so faszinierend. Ich würde gern, ich wünschte, ich könnte deiner Oma mehr Fragen dazu stellen, weil das so fasziniert ist. Weil die
Ich
Frage
auch.
ist, war sie dann auch so, hat sie dann in dem Moment dann so dran gedacht, okay, das ist jetzt der dritte Bubi? Oder hat sie einfach so vom Gefühl her so getan, als ob das immer
Nein, das sind
dieselben
alle
zwei
Vögel.
Vögel wären? So, als ob die Seele der alten Vögel dann weiterlebt in den neuen.
Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich auch, wie das so für den übrig gebliebenen Vogel
Ja.
ist. Also wenn jetzt ein Bubi gestorben ist, auf einmal
Richtig
ist der nächste Bubi
gruselig.
da. Ob sich der Peter dann so denkt, so ja normal, oder ob die sich dann halt gehasst
Ey,
haben
wenn man
oder
sich
so. Ich
kurz
weiß es
vorstellt,
nicht.
stell dich vor, euer Geschwisterkind würde halt sterben und jemand würde ein ähnlich aussehendes Geschwisterkind einfach da stattdessen hinstellen und den gleichen Namen geben und so tun, als wäre nichts. Das wäre richtig, richtig gruselig.
Sarah, du kannst dir eine neue, ältere Frau besorgen und
Genau.
sie auch
Oh
Oma nennen.
Gott. Ach, das ist hart. Oh Mann.
Ja.
Okay, Massi, du hast eine mysteriöse Rubrik mitgebracht für uns.
Ja, habe ich. Seid ihr bereit?
Nee, warte. Ich
Wollt
muss
ihr
kurz
raten, was das
vorbereiten. Ach
ist?
so. Ja, jetzt bin ich bereit.
Okay.
Ich rate, dass du, hast du dir eine neue überlegt oder hast du
Nö.
eine, die wir schon mal hatten?
Nein, ich gebe keine. Okay, ich sag.
Okay. Sag's einfach.
Ich habe echt lange überlegt, ob mir irgendwas Cooles einfällt. Aber jetzt ist mir nur eine unpopuläre Meinung eingefallen, die auch
Ich
gar nicht so
wusste
toll
es.
ist. Aber ich
Oh
weiß nicht, ob ihr sie
nein.
schon wisst.
Oder, ah nein, ich freue mich.
Juhu!
Ja, du musst kein neues Intro machen. Das
Nee.
ist gut. Und zwar, dass ich keine Serien mag. Serien finde ich
Was?
doof. Ja.
Was? Gar
Serien sind doof.
keine.
Also ich mag, es gibt Serien, die ich mag, aber das Konzept der Serie finde ich doof.
Also, du hättest lieber die Serien, die du magst, als Film?
Ja.
Krass, ich bin da
Ich
an.
finde es sehr
Obwohl, es ist
unpopulär. Ich
schon.
bin.
Es ist im heutigen Zeitalter auf jeden Fall sehr unpopulär, weil alle Serien lieben.
Ja.
Aber ich verstehe es irgendwie.
Ja.
Möchtest du das näher erläutern, bevor wir dazwischen quatschen?
Also erstens finde ich es nervig, dass das so ein riesiges Commitment ist, wenn man dann eine Serie anfangen will mit so 10 Staffeln oder auch schon 3 oder das so. Stimmt. Und jede Folge dauert eine Stunde und es gibt 20 Folgen pro Staffel. Mhm. Und dann hat man, also ich habe da direkt keine Lust anzufangen.
Ja, aber das kann ich nachvollziehen.
Ich verstehe auch, wenn man eine Serie mag und dann froh ist, dass es zu viele Folgen gibt und dass man noch lange was davon hat.
Hast du das nie? Hast du das nie, wenn du eine Serie magst? Dass du nicht weißt, dass es eine Serie ist und es viele Folgen gibt?
Ja, schon. Aber der zweite Punkt ist, dass man fast immer weiß, dass die Serie viel schlechter wird nach so 2 Staffeln.
Das stimmt. Zu 100%. Das stimmt. Ja.
Ja,
das regt mich auch auf. Dass, ich bin begeistert von Serien, bei denen du merkst, da hat sich jemand ein komplettes Konzept überlegt und das quasi genauso durchgezogen und sich nicht davon reizen lassen, dass die Serie Erfolg hat und sich dann nochmal 20 weitere Staffeln aus dem Ärmel gezaubert hat oder so.
Genau.
Absolut. Ich finde es auch immer bewundernswert, wenn Serien Schluss, also da Schluss ist, wo du merkst, da sollte Schluss sein. Und wo ich sehr überrascht war, war, ich weiß nicht, ob ich, bei Haus des Geldes, das war ja sehr offensichtlich nach 2 Staffeln vorbei und dann hatte es so einen Riesenerfolg und dann wurde es verlängert und ich dachte so, oh Gott, ich guck's jetzt, weil ich die ersten 2 Staffeln echt gerne mochte, aber ich habe absolut keine Erwartung und die haben das so gut hingekriegt.
Fand ich aber auch dafür, dass es eigentlich unmöglich war, von diesem Punkt an nochmal eine weitere coole Staffel sich auszudenken. Haben sie es echt
absolut, da war ich echt blown away. Das war noch krasser, wie wenn Leute sagen können, jetzt ist Schluss. Mhm. Obwohl ich es immer besser finde, wenn Leute sagen, jetzt ist Schluss.
Eigentlich.
Ja. Ja. Und ich finde es so schlimm, wenn man auch innerhalb von einer Staffel oder so merkt, dass die Leute eine Folge geschrieben haben und dann noch nicht wussten, was in der nächsten Folge passieren soll.
Mhm.
Oder so.
Verstehe ich. Das ist sehr doof. Verstehe ich. Ich glaube, ich finde, wenn es gut durchdacht ist, dann... Nee, ich rede jetzt schon wieder Quatsch. Nein, ich mag Filme als Medium und als Kunstform, weil das sehr viele Sachen, sehr viele Möglichkeiten bietet, die Serien nicht unbedingt bieten. Also kannst du richtig gut so einen... Ja, ich weiß nicht, du kannst so diesen Spannungsbogen perfekt umsetzen und bei einer Serie weißt du ja nie, guckt die Person das jetzt am Stück oder verteilt auf mehrere Wochen und so. Deswegen ist ein Film schon sehr cool. Aber ich persönlich muss sagen, dass ich sehr oft keinen Film gucken will, weil ich bei einem Film weiß, also ich verstehe, warum du dieses Commitment-Gefühl bei Serien hast, aber ich habe das bei Filmen schlimmer, wenn ich also wenn ich vorher viel über den Film gehört habe oder schon ungefähr weiß, worum es da geht und weiß, dass er mir höchstwahrscheinlich sehr gut gefallen wird, dann kann ich einen Film gucken. Aber wenn es einfach nur ist, dass mein Freund sagt, hey, dieser Film klang voll gut, wollen wir den gucken, dann kriege ich immer ein ganz ekliges Gefühl, weil ich weiß, ich committe mich jetzt für, keine Ahnung, fast 2 Stunden zu diesem Film. Und bei einer Serie habe ich noch eher das Gefühl, so im schlimmsten Fall committe ich mich zu einer ganzen Folge, die ich jetzt gucke.
Mhm.
Und wenn ich danach die Serie doof finde, muss ich sie auch nicht weitergucken. Und wenn ich sie gut finde, freue ich mich, dass es mehr Folgen gibt. Aber bei einem Film weiß ich, wenn ich nach 30 Minuten merke, ich mag den Film nicht, habe ich mich trotzdem irgendwie dazu verpflichtet, diesen Film jetzt zu gucken.
Ja, ja, das verstehe ich gut. Aber ich finde es bei Serien auch immer, also ich habe es oft, dass man die erste Folge guckt und dann noch überhaupt nicht drin ist. Und dann muss man erstmal 5 Folgen gucken oder so, bis man dann halbwegs drin ist. Das ist auch
gut. Ja, aber das verstehe ich auch. Immer so. Verstehe ich auch. Also ich verstehe den Kritikpunkt an beiden. An Joe Biden.
Ja.
was wollte ich sagen? Ich wünschte, es gäbe irgendeinen Weg, wie man vorher wissen kann, ob sich das Commitment lohnt. Weil ich so oft mir denke, oh Mann, die Serie hätte ich schon viel früher anfangen können, sollen, aber es haben mich immer die ersten 3 Folgen abgeschreckt, weil die mich noch nicht gekriegt haben oder so. Und zum Beispiel bei Game of Thrones, jetzt werde ich wahrscheinlich gehatet, aber ich habe wirklich die ersten 8 Folgen, also fast die komplette erste Staffel, geguckt und mich wirklich versucht, darauf einzulassen. Sogar 2-mal. Einmal so quasi geguckt und dann nochmal quasi als Marathon geguckt. Beide Male wirklich die ersten 8 Folgen. Und es hat mich einfach nicht gekriegt. Und das hätte mir das jemand vorher sagen können. Tanisha, das ist eine Serie, die würde ich nicht kriegen. Also ich glaube auch nicht, dass sie mich dann in der 2. Staffel gekriegt hätte, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist einfach nicht meins. Aber das kann mir ja vorher niemand sagen, weil so viele Leute lieben diese Serie und das ist halt nicht immer ein Indiz dafür, dass man sie selber auch lieben wird. Und zum Beispiel bei, was gibt es denn für ein gutes Beispiel? Ich glaube, bei Modern Family habe ich die erste Folge bestimmt zweimal so geguckt und es hat mich nicht, fand es nicht so gut. Und dann habe ich es irgendwann mal zufällig mittendrin bei jemandem gesehen und fand es super lustig. Und dann habe ich es komplett durchgeguckt und fand es richtig gut und denke mir, krass, es hat mich immer nur die erste Folge abgeschreckt, weil die mich irgendwie nicht so ganz gekriegt hat. Aber naja, es ist zu viel Risiko.
Ja. Noch ein Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Es gucken auch alle Serien und man ist so ausgeschlossen, wenn man eine, zum Beispiel bei dir mit Game of Thrones,
Ja,
wenn man es nicht
stimmt.
geguckt hat, dann kann man gar nicht mitreden.
Stimmt.
Und das kennen dann alle. Das ist
Das
auch dumm.
stimmt. Das stimmt
Ist bei
schon.
Filmen auch nicht so, glaube ich.
Ich finde aber.
Na, es gibt schon viele
Ja,
Kultfilme.
aber dann hat man auch nicht, also wenn man wirklich
Man hat
dann
nicht so
diesen.
viel drüber zu reden, habe ich so. Oder du redest über einen
Ja.
Film anders als über eine
Aber
Serie.
zum
Besonders wenn
Beispiel.
die Serie aktuell gerade
Genau.
läuft und dann bist du so, oh mein Gott, hast du schon die neue Folge gesehen oder die neue Staffel oder so. Meinem Film ist es eher, da, also wenn nicht gerade der Film neu rausgekommen ist, dann redest du ja nicht so krass immer wieder über einen Film.
Ja, aber bei, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe How I Met Your Mother nicht gesehen, also nur so ein paar Folgen. Und halt alle in unserem
Ja.
Umkreis haben das komplett geguckt. Und nicht die ganze Zeit, aber es kommt schon oft
Ja.
so irgendwie, oh ja, das ist wie bei dieser Folge von How I Met Your Mother.
Ja.
Und alle so, oh ja, stimmt. Und ich so, okay, cool.
Ja. Du müsstest dir jetzt 9 Staffeln angucken,
Ja, oh,
theoretisch,
das ist alles
wenn. Ich
super
müsste mir jetzt neun
schön.
Staffeln angucken, aber immerhin nur mit 20 Minuten
Boah,
Folgen,
aber
aber ich glaube nicht, dass es
zwei
passieren
Dinge.
wird.
Erstens ist mir gerade aufgefallen, man müsste Video-Compilations machen von Serien, wenn jemand weiß, man will die Serie nicht gucken, aber man will die gängigsten Anspielungen verstehen, dass
Ja.
man nur die Sachen, die für so Anspielungen meistens relevant sind, zusammenfasst. Und zweitens wollte ich sagen, How I Met Your Mother, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber mir ist letztens aufgefallen, dass es echt eine der Serien ist, die ich am krassesten nicht mehr gucken kann, weil mir jetzt so viele sexistische Sachen auffallen, die ich früher
Ja.
einfach ignoriert habe. Und das finde ich bei anderen Serien, auch wenn da auch viel Sexismus drin ist und Rassismus und alles Mögliche, finde ich das bei How I Met Your Mother am krassesten. Ich glaube einfach hauptsächlich wegen der Rolle des Barney, für alle, die gar nicht How I Met Your Mother geguckt haben, das ist so der mit
Erklären Sie
ganz
euch nicht,
vielen
ihr seid nicht
Frauen schläft.
ausgeschlossen. Ja.
Was?
Ich habe nur gesagt, wir erklären es nicht, ihr seid jetzt ausgeschlossen,
Genau, ihr
aber
seid
ja,
jetzt
sehr gut.
ausgeschlossen. Nein, das ist der mit ganz, ganz vielen Frauen schläft und Frauen auch irgendwie wie Objekte behandelt und man soll ihn trotzdem mögen und er hat dann auch eine ganz liebevolle Seite, aber ich finde, das macht es noch schlimmer irgendwie.
Tanisha, du magst doch Video-Essays. Ich habe neulich eine über How I Met Your Mother gesehen und dass Ted eigentlich ziemlich toxisch
Voll.
ist. Ich
Das
kann dir
ist auch
den
der
mal
zweite
schicken.
Punkt. Abgesehen von Barneys Charakter ist Ted auch mega toxisch und bei ihm wird es einfach auch gar nicht. Also bei Barney wird immerhin noch gesagt, dass er ein Arsch ist zu Frauen und bei Ted wird es einfach so hingenommen. Und ich finde echt, bei Scrubs oder so sind so viele Sachen eigentlich, die problematisch sind, aber da tut es mir nicht so weh wie bei How I Met Your Mother. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber da finde ich es wirklich am härtesten. Vielleicht auch, weil auch alle Hauptcharaktere weiß sind und weil. So, ich weiß nicht. Auch weil Robin so,
Ich
ich
weiß nicht.
weiß nicht. Nein, aber und weil Robin so eine typische, so ein
So
typisches
Karriere,
Not like
ja.
other
Cool
girls.
Girl.
Ja, so, oh
Ja.
ja, ich bin mega heiß, aber ich habe keine weiblichen Freunde, weil ich einfach mit Frauen nicht klarkomme, weil die so zickig sind. Und außerdem trinke ich Whisky on the rocks und rauche Zigarren und so. Ich weiß nicht, das stößt mir alles negativ auf. Aber das war ja gar nicht das Thema. Aber ja, ich gucke mir diesen Video erst einmal an. Kannst ihn ja mal schicken und wir
Ja.
zeigen dann auch auf Instagram nochmal den Titel für alle, die sich das auch
Ja.
anschauen wollen.
Voll
Aber
gerne.
dein eigentliches Thema war Serien an sich.
Genau.
Und was
Serien.
sagen wir? Stimmen wir zu? Ich würde sagen, ich stimme zu, aber nicht zu so einem. Also, ich stimme den Gründen zu. Aber ich gucke trotzdem viele Serien, weil ich auch die positiven Seiten daran sehe.
Ich war gerade, ich verstehe alle Kritikpunkte, aber ich mag trotzdem Serien wesentlich lieber als Filme, warum auch immer. Aber ich habe auch dieses Gefühl so, es ist jetzt weniger Commitment, eine Serie, die insgesamt 15 Stunden dauert, anzufangen, als jetzt einen Film zu gucken, der maximal 2,5 Stunden dauert. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber...
Aber ich glaube, bei Serien ist auch dieser Impact nicht so dicht wie bei einem Film. Also wenn du einen super traurigen Film
absolut.
Guckst, dann ist, naja...
Ja, genau.
Ich finde es halt krass, jetzt wo ich so viele Serien gucke, frage ich mich manchmal, wie Filme überhaupt existieren können, weil man hat ja im Vergleich so wenig Zeit, eine Geschichte zu erzählen. Und trotzdem sind die meisten Filme wirken, also ein guter Film wirkt trotzdem nicht so, als würden sie gerade eine ganze Geschichte innerhalb von 2 Stunden erzählen. Das finde ich eigentlich super faszinierend.
Manchmal. Es gibt auch Serien, die sich halt dadurch, dass es eine Serie ist, manchmal echt ziehen und das viel dazu ich sag jetzt mal, dazu gedichtet wird manchmal einfach nur, weil man das irgendwie füllen muss. Und das hast du bei Filmen auch manchmal, aber an sich ist es halt einfach eine dicht gepackte Storyline und du verschwendest keine Minuten im Idealfall an irgendwelche sinnlosen Sachen, die nicht zur Stimmung des Films beitragen. Ja, ich glaube, das war auch das, was ich eigentlich, was ich auch anmerken wollte. Ich dachte gerade, ich wollte noch was sagen, aber ich glaube, das war genau das. Ich glaube, es gibt auch mehr Filme, wo ich sagen würde, die haben mich tief berührt und sind mir sehr wichtig als Serien, auch wenn es auch einige Serien gibt, aber bei den Filmen ist es mir nochmal irgendwie so ein krasseres Ding. Wenn ein Film wirklich für mich ein perfekter Film ist, den ich so als Kunstwerk perfekt finde, für mich, das kommt häufiger vor oder diese Filme sind mir dann wichtiger als die Serien, die ich gut finde, weil bei Serien gibt es immer mehr Sachen, die mich stören, weil es einfach so viel Potenzial gibt für Sachen, die mich stören, wenn es irgendwie Sinn ergibt, weil es einfach viel mehr Material ist.
Ja, verstehe ich. Da wollte ich noch fragen, mögt ihr es lieber Filme im Kino zu sehen oder auf Netflix zu streamen oder irgendwo anders?
Im Kino. Auf jeden Fall. Ich liebe Kino.
Ich auch.
Die ganze Experience von Kino.
Ja.
Ich mag Kino auch total gerne, aber ich gehe so selten ins Kino. Ich gehe wirklich gefühlt nicht öfter als dreimal im Jahr ins Kino und ich nehme mir immer vor, es zu ändern, weil ihr ja auch teilweise so oft ins Kino geht.
Ich gehe schon öfter, wenn nicht gerade Corona ist und es zu hat. Aber gerade in der Zeit, wo Corona war und es auf hatte, war ich noch öfter, weil es so eine der Sachen war, die man immerhin machen konnte jetzt zwischendurch.
Echt? Seit Corona war ich nicht mehr im Kino. Und davor war ich auch nicht oft im Kino. Dabei mag ich Kino eigentlich. Deswegen würde ich Netflix sagen, weil ich einfach im Vergleich viel, viel, viel mehr Filme auf Netflix gucke.
Verstehe.
Aber ich mag die Kino-Experience auch. Vor allem, wenn ich Netflix gucke, bin ich immer noch nebenbei am Handy oder mache
irgendwas. Genau, das ist der allergrößte Grund für mich
und
auch.
Kino ist so das Einzige, wo ich mich einfach komplett auf den Film konzentriere.
Da habe ich auch gar nicht das Bedürfnis, ans Handy zu gehen. Da wird mir auch nicht...
Ja.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn ich einen Film dann auf Netflix gucke, dann denke ich in den Szenen, die etwas langwieriger sind, direkt, ich hole mal mein Handy raus. Und im Kino habe ich das gar nicht. Da bin ich drin und dann bin ich drin in dem Film und dann denke ich gar nicht dran, jetzt mal auf mein Handy zu gucken. Und dann ärgere ich mich auch, wenn ich aufs Klo muss und deswegen unterbrechen muss und so, weil ich mich voll reinfühle in den Film. Und ja, ich finde es schade, wenn Leute das so, wenn Leute Kino als sinnlos sehen und denken, ja, ist doch viel cooler, als auf Netflix zu gucken.
Ja, deshalb wollte ich auch ein bisschen darüber ranten, dass jetzt super viele Filme zum Beispiel von Netflix gemacht werden, also für Netflix, die man aber gerne im Kino gesehen hätte, auf einer großen Leinwand.
Verstehe ich. Es ist schade, dass das so ein Konkurrenzding ist und man nicht einfach Kino als Kunstform und Netflix auch als daseinsberechtigtes Medium hat und ich weiß nicht. Ich will nicht, dass Kino ausstirbt. Ich liebe Kino. Ich liebe alles daran einfach so, dass du so eine schöne Abendbeschäftigung hast und dass du dir da, also ich bin auch so jemand, ich kaufe mir dann immer dort Getränk und Popcorn oder irgendwas, weil ich finde, es gehört zur Experience und ich bin nicht so ein Mensch, der sehr gerne Snacks reinschmuggelt, einfach nur, weil ich... Ja, ich verstehe
es so
vom Geld her komplett, Also
Ja, ich
wirklich.
schmuggle auch
Aber
immer.
ich mag das einfach so. So, wenn ich ins Kino gehe, dann will ich mir dann auch so gönnen. Und dann finde ich das irgendwie schön, dann sich da anzustellen und Popcorn und dies und das. Und dann so, keine
Will
Ahnung.
jemand mit mir ins Kino gehen,
Ja.
wenn die wieder offen
Voll
haben?
gerne. Wir können das öfter machen. Und ich liebe die Trailer und auch die Werbung so.
Mag ich auch.
Ich hasse es, wenn ich zu spät komme und einfach
Ja.
direkt der Film anfängt. Ich brauche das irgendwie so als wie so ein gutes Vorspiel. Einfach. Dass man so ein bisschen die Trailer
Ich
hat und dann geht der Film los.
Ja.
muss auch bei den Trailern und bei der Werbung immer so alles, was ich in meinem System noch habe, rauslassen. Also ich kommentiere immer die
Ja.
ganzen Trailer und die ganze Werbung, damit ich dann während dem Film nicht rede.
Verstehe ich auch. Ich liebe es auch, dann schlechte Kommentare abzulassen bei den Trailern und der Werbung und so.
Ich glaube, ich bin bei Werbung und Trailern immer so stimmen, dass alle, die drumherum sitzen, denken so, oh Gott,
Ja.
wie soll ich das so lange aushalten? Dann bin ich aber auch
Ich auch.
still danach.
Ich auch. Ja, wir sollten öfter ins Kino gehen.
Ja.
Ich war auch noch nie im Autokino. Jetzt zieht sich
Echt?
dieses Thema so lange an.
Ach,
Ich will
jetzt?
unbedingt
Geh
ins
jetzt?
Autokino. Ja,
Während
ich sollte
Corona.
jetzt gehen.
Aber nicht im Winter. Im Winter, wenn es sehr kalt ist, ist es doof.
Weil kalt wird im Auto oder wenn man dann
Ja,
so viel
weil man die Heizung
Dings
ausmachen
verbraucht.
muss. Nee, nur weil es kalt wird. Und die Scheibe beschlägt. Das ist doof.
Ja, das dann siehst du immer nichts.
Ja.
Oh Mann, ich würde gern so im Sommer in so einem coolen alten Cabrio mit all meinen Freunden ins Autokino und dann chillen wir da so wie
Oh.
bei Riverdale. Oder
Ich
ich weiß nicht, ob ihr Riverdale je geguckt
war
habt.
letztes Jahr zum ersten Mal im Autokino und ich fand es tatsächlich ein bisschen unbequem, weil ich auf dem Fahrersitz saß und dann war da so das Lenkrad. Und ich weiß nicht, in einem Kinositz kann ich mich mehr hinfläzen einfach.
Ja.
Ja.
Ich habe dann, glaube ich, einfach meine Füße aus dem Fenster gesteckt, weil ich mich immer komisch hinsetzen muss und nicht einfach nur so da sitzen kann, wie wenn ich gerade Auto
Ja,
fahren
verstehe
würde.
ich auch. Ich bin auch ein komischer Sitzer, normalerweise.
Ich meine, guck mal, ich sitze gerade auch wieder mit meinem Fuß auf
Ja.
meinem Stuhl
Was ist
und.
eure, was ist eure favorite Sitzart? Ich bin ja
Oh.
ein großer Fan des Schneidersitzes. Der tut irgendwann immer weh, aber das ist mein Standardsitz, auch auf normalen Stühlen. Setze ich
Ich
mich im
sitze immer.
Schneidersitz hin.
Ja,
Wie
stimmt.
ein
Aber
Idiot.
du bist dein Schneidersitz, ohne dir zu nahe zu treten. Sieht auch so gelenkig aus, irgendwie, so als
Das
könntest
sehe ich als Kompliment. Ich dachte, du beleidigst mich jetzt
Ist richtig schlimm.
irgendwie. Dein Schneidersitz sieht aus wie, als wärst du komplett bescheuert.
Nein, du wirkst auch wie jemand, der den Lotussitz kann.
Den
Wisst ihr, was der
kann ich auch.
Lotussitz?
Ja,
Ja.
das sehen
Ich
jetzt die
kann den auch,
Podcast-Hörer
aber nur
nicht,
mit den
aber.
Händen, also nur mit Nachhelfen.
Ja.
Ja, warte, ich teste. Jetzt kommt der große Test, ob ich ihn so hinkriege.
Kriegst du nicht hin.
Ja!
Oh, sehr gut.
Bisschen schmerzhaft gewesen,
Krass.
aber es geht.
Annähernd hin.
Ja, ich fühle mich auch wie eine Person, die. Also, das kriege ich nicht ganz hin. Aber manchmal komme ich mir vor, als würde ich auch, wenn ich es könnte, einfach so mit dem Fuß hinterm Kopf einfach so chillen. Weil es bequem ist.
Also Sitzposition, ich glaube, meine ist so, dass meine Beine hier sind.
Oh ja, so habe ich dich schon oft
Ja.
sitzen gesehen.
Ja. Oder dass ich knie, also meine Beine sind unter dem Körper. Also dass ich
Das
auf meinem Bein drauf sitze.
also ja, so
Also.
wie wenn man beten möchte
Ja,
vielleicht.
genau.
Und der andere, für alle Podcast-Hörer, Lotus sitzt, machen wir euch ein Bild in die Story. Wir machen euch von allen Sitzpositionen, die wir lieben, ein Bild in die Story. Aber das andere, was Nasti gerade gemacht hat, ist quasi mit angewinkelten Beinen auf dem Po zu sitzen.
Genau.
Oder war das gut
Die
beschrieben?
Beine sind vor einem.
Genau, die Beine sind vor einem.
Sehr nah am Gesicht dran. Aber das
Wie wenn
mag
man
ich.
kauert. Wie wenn man gerade
Genau.
in der Dusche am Boden kauert, weil man so traurig ist. Das ist
Oder wenn man
Nastis
schläft in der Dusche. Ja,
Lieblingssitzposition.
weil ich immer traurig bin. Aber ich mag das auch auf dem Boden nicht gerne. Auf dem Stuhl finde ich es cool, aber auf dem Boden nicht so.
Ja,
Ich mach's
ich
manchmal.
mache es beim Podcast immer. Wenn ich auf dem Bett sitze und mit Leuten zoome, was ja in letzter Zeit oft passiert, dann winkel ich immer ein Bein so an, wie jetzt gerade auch. Also so wie Nasti, nur mit nur einem Bein. und wie ich sehr oft sitze, vor allem auch im Büro, auf Bürostühlen, was, glaube ich, sehr unprofessionell ist, aber ich denke da gar nicht drüber nach. Und zwar, oh Gott, wie soll ich das erklären? Ich mache einen Fuß, lege ich im Prinzip so im rechten Winkel, genau, der halbe Schneidersitz, auf meinen Stuhl, also so, dass zum Beispiel, wenn ich im Büro Schuhe anhabe, der Schuh dann über die Kante geht und mein anderes Bein mache ich drüber. Und so sitze ich wirklich zumindest im Büro 90% der Zeit.
Mache ich auch, weil das so in meinem Inneren würde ich mich auch da gerne im Schneidersitz hinsetzen, aber dann wären halt wirklich komplett erstens die Schuhe auf dem Bürostuhl und würden den dreckig machen und auch meinen Hintern dabei dreckig machen. Deswegen mache ich es nicht, aber dieser halbe Schneidersitz, den mache ich dann auch, weil ich dann nicht komplett den Schuh auf dem Sitz habe.
Ja. Manchmal stehe ich die, ich habe da aber auch voll aus. Bevorzugt, also ich winke immer den linke Bein an und mache das rechte drüber und manchmal versuche ich das aktiv zu wechseln, weil ich mir denke, dass vielleicht für die Wirbelsäule oder so nicht, keine Ahnung. Irgendwie fühlt sich dieser Sitz nicht so ergonomisch an. Mhm. Aber das ist unbequem. Und wenn ich dann versuche, es gar nicht zu machen, dann mache ich es unterbewusst wieder.
Ja, verstehe ich voll. Oh Mann, ich finde, es müsste... Ich würde gern... Ich weiß, alle beschweren sich wahrscheinlich gerade, dass sie im Homeoffice sein müssen. Und ich wünschte, ich könnte im Homeoffice sein, weil ich das Gefühl habe, ich bin eingeschränkt in meinen bequemen Sitzmöglichkeiten, wenn ich im Büro sein muss. Ich habe auch mittlerweile... Ich fühle mich so, keine Ahnung, als hätte ich mich so voll eingelebt. Also ich denke mir auch immer, wenn jetzt meine Chefin vorbeikommen würde, dann würde sie sich denken, oh Gott, Nisha, was machst du da? Weil ich bin so... Ich habe in letzter Zeit immer so eine Decke dabei, also wie so eine Fließdecke, also eine Sofadecke halt, weil es so kalt ist, also kalt war und auch im Büro dann kalt wurde. Und dann habe ich die so über mich gelegt und sitze da im Schneidersitz mit ausgezogenen Schuhen, damit ich im Schneidersitz sitzen kann und habe dann auf dem Tisch so meine Wasserflasche, Kaffee oder was auch immer ich noch trinke und meinen Laptop so ausgepackt und irgendwie fühle ich mich so, als ob ich da kampieren möchte oder so. So, liebe Freunde, das war aber eine schöne Folge bisher. Ich würde sagen, nächste Folge ist dann die große Sprachenfolge.
Was? Ja, dann verschlägst du mir ja gleich Idee. die Sprache.
Ja. Was kann man denn da für eine persönliche Story erzählen? Lass sie sagen. Was ist dir?
Sarah, du könntest ja eine Story erzählen, in der du eine sprachliche Barriere hattest oder ein Missverständnis aufgrund von sprachlichen Differenzen.
Wie interessant. Person.
Oh ja.
Wie gut.
Das mache ich doch gerne.
Oh, Nasti, dann könntest du ja etwas über das einst wunderschöne Land Syrien erzählen, weil man ja sonst immer nur an den Krieg denkt. Und dann könnte man doch mal lernen, was es da Schönes zu erzählen gibt über die Kultur und die Sprache und das Essen von dort und alle schönen Sachen, die man Gute über Syrien Idee. Erzählen könnte.
Ja, dann schaue ich mal, was ich da so finde.
Ja.
Und Tanisha, vielleicht schön. Überraschst du uns ja mit irgendwas.
Mit einer mysteriösen Rubrik.
Vielleicht denkst du dir ja eine eigene Sprache aus.
Ja, meine neue mysteriöse Rubrik, die eigene Sprache. Naja, vielleicht fällt mir eine neue Rubrik ein, die wir noch gar nicht hatten für die Mystery-Rubrik. Das wäre ja spannend.
Ja.
Spannend mit Tee. Mit Tee und
was
Kakao.
Was wäre denn das geheime Emoji?
Das geheime Emoji?
Ich bin für entweder... Oh, ich glaube, es gibt einen Wellensittich. Kann das sein?
Ja, natürlich gut.
Guck mal, ich habe diesen einen Emoji geschickt, das kommt am ehesten an einen Wellensittich ran. Bei meinen Android-Emojis ist das auch ein Wellensittich, aber Bei WhatsApp sieht es anders
okay,
aus.
Okay, Leute, wir sagen euch nicht, wie er
es
aussieht,
ist eine
aber...
Taube.
Oh. Es ist eine Taube. Okay, Leute.
Nein,
dann ist es
ich
jetzt eine
nicht.
Taube.
Ja.
Das geheime Emoji ist jetzt eine Taube, weil wir vorhin auch ganz kurz über taubstumme Menschen
ja. Oh,
geredet haben. Adios. Adios Podcaste.
Warte.
Sí.
Warte. El Podcast ist falsch.
Au revoir, Podcast.
Podcast.
Oui.
Ciao.
Arrivederci, Podcast. Das grenzt es jetzt schon an Vorurteilen und Diskriminierung, was wir hier machen.